zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und freue mich nach einer sehr, sehr, sehr langen Zeit wieder in trauter Gesellschaft zu sein. Und ich begrüße ganz herzlich den Udo und den Fred. Hallo ihr zwei.
Moin Moin.
Raum gefüllt mit keine Leute. Moin. So.
Schön, dass es euch offensichtlich sehr, sehr, sehr gut geht. Das Vorgespräch war schon sehr, sehr, sehr erheiternd. Und wir haben uns lange nicht gehört und ihr habt uns ebenfalls lange nicht gehört, nämlich ziemlich genau einen Monat. Wir brauchten eine kleine Pause. Es gab so viel zu tun. Der Jahresanfang, der ist immer etwas stressig, glaube ich, bei uns und gerade auch bei uns, die im kreativen Bereich arbeiten. Und haben das jetzt einfach mal diese Zeit genutzt, um andere Dinge zu tun, von denen ihr noch recht früh von uns erfahren werdet. Da gibt es ein paar Sachen, die möchten wir euch ganz gerne mal teilen, aber das dann auch an anderer Stelle. Aber zuerst mal wollten wir schon mal sagen, danke, dass ihr da draußen wieder eingeschalten habt. Und ja, das ist unsere Geburtstagsfolge und wir sind 4 Jahre alt, wenn ihr das hört, auf den Tag genau.
Entschuldigung.
Happy Birthday to you.
Ihr wisst ja, das ist, umso älter man wird, umso mehr Schall und Rauch ist das Ganze eigentlich, in dem Fall Schall und Rausch. Viel wichtiger sind uns dann eigentlich so die runden Sachen, sprich also dieses Jahr kommt noch die 100 dran, die wird noch spannend, ihr wisst ganz genau, was dann für ein Film auf euch warten wird. Ja, aber so ein Geburtstag war ein Anlass, auch mal was anderes zu machen, dass ihr euch was wünschen könnt und wir haben euch gefragt da draußen, welchen Film sollen wir denn mal besprechen? Und zwar einen von denen, den wir uns ausgesucht haben. Wir hatten hier Blutmond bzw. Manhunter, wir hatten Iswas Dog. Und wir hatten, und ihr habt es bestimmt schon gesehen, wenn ihr den Titel dieser Folge gesehen habt, wir hatten eine Leiche zum Dessert. Und in unseren Umfragen lag das ganz klar vorne und kurz gefolgt von Manhunter und erst dann Iswas Dog. Und ich hätte schwören können, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich hätte echt schwören können, dass es so ein ganz heißes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Iswas Dog und eine Leiche zum Dessert gibt, aber dem war gar nicht so. Iswas Dog hat irgendwie fast niemanden interessiert.
Das ist seltsam. Das ist wirklich seltsam. Denn Iswas Dog ist wirklich ganz, ganz großartig. Sollten wir so oder so irgendwann trotzdem mal besprechen. Geburtstag hin, Geburtstag her. Nur eben nicht heute.
So sieht's aus. Reichen wir dann zum 75. Geburtstag nach oder so.
Ja, klingt vernünftig.
So machen wir das. Genau. Bevor wir reingehen, möchte ich ganz gerne diesen Part, wo ihr uns bewerten könnt und was Gutes für uns tun könnt, gleich mal an den Anfang setzen. Denn wir haben ganz viel liebe Rückmeldung von euch bekommen. Wir haben Kommentare bekommen. Wir haben ein paar Bewertungen bekommen und möchten die Gelegenheit vielleicht gleich mal nutzen. Wenn ihr zum Beispiel uns über Spotify hört, dort gibt es ja die tolle Möglichkeit pro Folge auch dort zu kommentieren. Das heißt also, dann nochmal auf die Folgen einzugehen, das könnt ihr sehr gerne tun und wahrnehmen, das wird mir dann auch freischalten und ja, haben wir Lust auf den Austausch mit euch. Fehlt euch also noch irgendwas? Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Dann lasst uns wissen, nutzt also auch unseren Blog bei Podigy, da würden wir uns sehr freuen. So, jetzt aber genug an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir gehen heute in den Film rein, machen das ganz anders. Denn der Film, den hat sich ja der Udo ausgesucht und ihr habt den gewählt. Also muss der Udo, und er muss nicht nur, sondern er darf und er will und er möchte, heute die Moderation für diesen Film annehmen. Und deswegen gebe ich jetzt das Zepter an den lieben Udo.
Ha, wundervoll. Ja, den habe ich mir auch wirklich, wirklich, wirklich gewünscht. Aber bevor ich jetzt anfange, Lobeshymnen anzustimmen, kommen wir erstmal dazu, was ist das hier überhaupt? Und zwar haben wir hier eine Leiche zum Dessert aus dem Jahre 1976 im Originaltitel Murder by Death. Und ich habe mehrere Inhaltsangaben durchgewurstelt und die sind alle Schrott. Also auf der DVD-Hülle ist der absolute Oberschrott, das ist wirklich unfassbar. Deshalb bin ich rüber zu filmdienst.de, was zwar keine adäquate Inhaltsangabe ist, aber irgendwie gefiel mir der Text und ich finde, die Tonalität stimmt auf das Gespräch gut ein. Und die schrieben Folgendes. Ein reicher Exzentriker verwickelt in seinem gruseligen Landhaus fünf international bekannte Detektivfiguren in ein verwirrendes Mord- und Rätselspiel. Intelligent ausgearbeitete und überraschend pointierte Kriminalkomödie, die im Rahmen der Verulkung von Gattungs- und Gestaltungsmustern kriminalistisches Expertentum entmystifizieren und die ständige Umkehrbarkeit von Schein und Sein demonstriert. Bam! Der oder diejenige, welche Person auch immer diesen Text geschrieben hat, hat auf jeden Fall den Film gesehen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Mhm. Der Film der Film geht 95 Minuten, hat eine FSK 12. Und wie sollte es anders sein? Auf der IMDb 10 von 10, Rotten Tomatoes 100, na okay, okay, naja, fast.
Annähernd, annähernd.
Es ist eine 7,3 von 10 bei IMDb, 65% bei Rotten Tomatoes, 4,7 von 5 bei Amazon, wie könnte es anders sein? Und eine 3,4 bei Letterboxd. Und ich glaube, wir reiten auch noch mal ganz schnell hinter die Kulissen durch die Leute hinter der Kamera. Basti, wer war denn hier verantwortlich?
Also das Ganze ist ein Film von Robert Moore, der hier das Ganze inszenierte. Und der gute Mann ist aber leider nicht so alt geworden. Der ist nämlich im Jahr 1984 bereits verstorben und war während seiner kurzen Tätigkeit als Regisseur auch nebenbei auch noch Schauspieler und hatte jetzt keine so großen Einträge mehr, außer der Schmalspur-Schnüffler, den er noch 2 Jahre später gemacht hat. Und ansonsten gab es da tatsächlich nicht mehr so viel. Ich hatte es schon ein bisschen gewundert, warum da wenig Einträge kommen, aber jetzt mit dieser Information, dass er dann doch recht früh, also mit 56 Jahren, kann man schon mal sagen, von uns gegangen ist, sehr schade. Genau. Kennt ihr denn den Schmalspur-Schnüffler? Jetzt mal kurz dazwischen gefragt.
Weiß ich nicht. Ich weiß, der Name kam bekannt vor und es ist wohl so eine Art zweiter Teil, so eine Art Spin-off zur Leiche zum Dessert.
Ja, ganz, also es ist auf jeden Fall der Nachfolgefilm des Produktionsteams und von verdammt vielen Leuten, die hier auch mitgewirkt haben, also nicht nur hinter, sondern auch vor der Kamera, werde ich später vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Man sieht es hier aber schon beim Produktionsteam, du bist gerade dabei, ne? Er hat das gemacht und hier sind noch diverse von den anderen. Der ist schon anders von der Tonalität, aber auch nicht so witzig wie jetzt der hier, nicht so ikonisch wie auch der hier. Aber dennoch durchaus empfehlenswert, allein für Peter Falk, der da wirklich toll spielt. Das ist ja so ein Mashup. Casablanca wird da verögt, aber definitiv auch nochmal so ein bisschen diese Sam Spade-Geschichte und so weiter, ne? Also da, so diese Richtung. Und ja, es ist spoofiger als der hier. Hat nicht ganz so viel Klasse und Niveau. So würde ich das unterm Strich sagen. Aber macht Spaß. Kann man sich gut mal angucken.
Also sozusagen der Glass Onion.
Ja, genau.
Wenn man so will, ja, es ist einfach spoofiger. Ich glaube, das trifft es einfach noch im Ticken mehr. Einfach, der Humor ist ein Ticken anders. Man merkt das. Das ist nicht so gut mit den Wortwitzen ausgearbeitet wie hier. Da ist einfach alles ein bisschen flapsiger, alles auch ein bisschen slapstickiger. Das erinnert alles noch ein Ticken mehr an Nackte Kanone eher. Nur nicht immer so 100% getroffen. Manchmal auch ganz leicht daneben geschossen. Ja.
Aber der Vergleich bietet sich an. Also ich musste sehr oft an Knives Out denken bei Leiche zum Dessert. Und da hat ja irgendwie Dingster Bumster Ryan Johnson 8 Jahre oder sowas am Drehbuch gearbeitet und dann halt aufgrund des Erfolges mal eben Glass Onion nachgeschoben. Und der Qualitätsabfall ist da auch deutlich zu merken.
Also der war zwar unterhaltsam, aber er kommt tatsächlich an die Raffinesse dieses Erstens da jetzt nicht so ran, aber ich glaube, das ist vielleicht mal was für ein anderes Gespräch.
Das würde ich auch so sehen, denn durchaus, da kann man ja geteilter Meinung sein. Ich sehe den Qualitätsabfall da auch, aber ich war trotzdem sehr unterhalten im Kino bei Glass Onion.
Das hat keiner von uns das Gegenteil behauptet.
Ja, und dass der Qualitätsabfall da ist, das stelle ich auch außer Frage. Das definitiv. Aber ich bin trotzdem froh, wenn der Mann weitermacht mit seinem Krempel. Ich will da gerne mehr von sehen.
Dass dir eine Leiche zum Dessert natürlich auch heute noch so gut funktioniert, das verdanken wir aber nicht nur dem Regisseur, sondern ganz besonders Neil Simon. Der gute Mann, das war schon eine große Nummer. Also nicht nur als Dramatiker, sondern auch als Drehbuchautor für Broadway-Stücke und für Sketchprogramme hat er gearbeitet und hat eine riesengroße Liste an Einträgen, was er alles so geschrieben hat. Und das ist nur ein Eintrag wirklich von ganz, ganz, ganz vielen. Er hat aber auch, um jetzt vielleicht ein paar bekanntere zu nennen, und zwar hat er ein seltsames Paar.
Ich liebe diesen Film.
Hotelgeflüster, ja, Barfuß im Park ist auch noch mit dabei. Dann das verrückte California Hotel hat er gemacht. Er hat Der Untermieter gemacht. Die Sunny Boys hat er gemacht. Schlaflos in New York. Und dann immer noch ein seltsames Paar. Und ganz, 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 ganz viel fürs Fernsehen. Und er hat so eine riesengroße Liste an Dingen, die er geschrieben hat. Kommen wir gar nicht hinterher. Schaut mal bei IMDb, wie viele Einträge er hat. Aber er hat dieses ganze Ding erst rund gemacht und bevor er für Filme geschrieben hat, wirklich sehr lange am Broadway, also für das Broadway geschrieben, bekannte Stücke und ich weiß nicht, wie oft er euch schon über den Weg gelaufen ist in irgendwelchen Filmen oder Teleplays.
Sehr, sehr oft.
Wie gut seid ihr?
Sehr, sehr oft. Ja. Doch, auf jeden Fall, ja. Also immer wieder. Und ich fand jetzt auch hier gerade sehr bemerkenswert, dass der war die ganze Zeit beim Dreh mit dabei. Und immer wenn Dinge umgeschrieben werden mussten, was häufig passiert ist, war er direkt vor Ort, hat das vor Ort gemacht, mit den Leuten besprochen, alles direkt Hand in Hand. Und das finde ich natürlich eine richtig coole Arbeitsweise. Das hat er beim Schmalspur-Schnüffler dann ganz genauso gemacht. Also das scheint wohl irgendwie so mit sein Ding gewesen zu sein. Aber ich glaube, die haben sich auch einfach sehr wohl zusammengefühlt, so als Team.
Genau, er hat auch wohl zu Alec Guinness selber gesagt, weil er das nicht einschätzen konnte, wie er auf diesen ganzen Klamauk reagiert. Er hatte gesagt, wenn du damit nicht zufrieden bist, das kann ich mir gut vorstellen, schreibe ich dir das sofort auf der Stelle um. Aber Sir Alec Guinness war sehr zufrieden damit und hat gesagt, hier muss nichts umgeschrieben werden. dann geht's weiter. Produktion Ray Stark. Ray Stark war eben halt eine ganz klassische Produktionslegende, kann man fast sagen. Er hat viele Jahre für die Warner Brothers gearbeitet und hat gerade so eine Stars wie Marilyn Monroe oder auch die junge Barbara Streisand mit groß gemacht und viele Produktionen mit begleitet. Und wenn man sich mal die Filmografie anschaut, da ist schon wirklich ganz schön viel mit dabei. Hier gibt es natürlich auch viele Überschneidungen. Also gerade auch jetzt, weil du sagtest hier, das Produktionsteam, ja, das sind ja die gleichen wieder. Ja. Er hat auch die Produktion natürlich auch für den Schmalspur-Schnüffler gemacht. Allerdings gehört auch mit Der elektrische Reiter noch mit dazu, Ein tödlicher Traum. Annie ist mit dabei. Was haben wir hier noch? Funny Girl, Fat City. Also sehr, sehr, sehr viel Zeug dabei. Vieles, was ich tatsächlich auch noch nicht gesehen habe und gleich mal meine Watchlist ein bisschen erweitert hat.
Sehr schön.
Dann Musik, Dave Grusin. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge zu sagen. Also ihn hat man sehr wahrscheinlich schon mal gehört. Selbst wenn man nicht weiß, dass es er ist, der den Soundtrack gemacht hat, irgendwann hat man was von ihm gehört. Und ich finde, das ist einer von den Filmkomponisten, die immer unterm Radar sind. Also wenn man den Namen hört, also mir geht's auch jedes Mal so, ich überlese den irgendwie ganz gerne. Und dann schaut man da mal ganz kurz in seine Filmografie rein und sieht, ach, das hat er gemacht, ach, das hat er gemacht. Also der hat, ich lese es einfach mal nur aus 10 Jahren mal was vor. Am Goldenen See, Tutsi, die Goonies, dann hat er gemacht Tequila Sunrise, die fabelhaften Baker Boys, Havanna, Fegefeuer der Eitelkeiten. Und das war jetzt nur aus einem Jahrzehnt. Er hat aber seit 1967 Einträge. Und seine Musik ist so sehr jazzig, das ist sehr zurückgenommen und sein entwickelter Style wird gerne so als Smooth Jazz bezeichnet. Und ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, immer wenn ich seinen Score irgendwo höre, da bin ich immer sofort gefangen. Das hat eine, der hat so einen ganz feinen Stil, das ist wirklich so ein schöner Underscore, finde ich sehr angenehm. Wie sind denn so eure Erfahrungen mit Dave Grusin?
Interessanterweise genau wie bei dir, der fliegt bei mir völlig unterm Radar und ich bin dann immer wieder erstaunt, wo er mir alles schon begegnet ist. Also auch wenn man so Sachen sieht, ne, du hast schon einige genannt, aber auch die Reifeprüfung oder die Firma oder sowas, also ganz, ganz viele Filme. Man kennt den einfach und ich muss sagen, alles, wo ich dann weiß, dass er es war, hat mich eigentlich immer begeistert. Und ich muss auch sagen, gerade hier begeistert mich die Musik wahnsinnig, denn er hat ein Händchen einfach dafür, die Bilder und die Tonalität sehr, sehr gut zu unterstützen.
Ja. Gerade Tonalität.
Ja, ist mir in dem Film auch aufgefallen. Da war nicht so viel Musik, zumindest also sehr sparsam eingesetzt und dann aber genau richtig. Ansonsten habe ich viele Filme mit ihm gesehen, kann mich aber leider bei keinem jetzt spontan dran erinnern, wie da der Score war. Das weiß ich gerade nicht mehr.
Ja. Alles klar. Genau, dann haben wir hier an der Kamera den David M. Walsh. David M. Walsh, der hat ganz schön viele Einträge, aber das ist so eher jemand aus der zweiten und dritten Reihe. Der hat so ein paar A-Lister hat er schon mit drin, gerade am Anfang so seiner Karriere. Aber zum Schluss wurde es immer weniger, dass er dann ein bisschen zur Second Unit abgerutscht ist, aber dass er bis zu Second Unit Arbeiten übernommen hat und viele Werbefilme mitgemacht hat, auch zum Schluss. Er hat zum Beispiel Schütze Benjamin noch mitgemacht, der Untermieter, eine ganz krumme Tour hatte gemacht, den ich übrigens sehr, sehr, sehr mag und war eher so auf seichte Unterhaltung, auf Comedy und Komödien war er halt, gebucht.
No Facts.
Ja, boah, der hat echt viel gemacht, trotzdem, trotz allem. Also Transamerika Express zum Beispiel habe ich ja sehr positiv im Kopf. Fatal Beauty eher als sehr abgeschmiert. Und Achterbahn hatte ich da auch gefunden in seiner Vita. Der hat schon ein paar schöne Dinger dabei. Doch, doch.
Das hat auf jeden Fall gemacht. Mhm. Genau. Und Schnitt war John F. Burnett. Da gibt es tatsächlich nicht ganz so viel, zumindest jetzt von größeren Sachen, die man kennen könnte. Von daher, ja, aber Schnitt habe ich tatsächlich auch später gar nicht so viel zu sagen. Mhm. Ich wäre jetzt, was den Stab betrifft, erstmal soweit durch. Gibt es noch Ergänzung von euch?
Nee. Nee. Fred, nee. Hast du was?
Nee. Nö.
Dann kann ich ja schon mal so viel verraten, dass wir heute jetzt nicht irgendwie Szene für Szene durch den Film reiten, sondern ein bisschen alternativ da dran gehen. Aber bevor wir das tun, habe ich noch zwei Dinge. Und zwar zum einen ist der Film natürlich ein Kind seiner Zeit. 1976, der hat eine spezielle Art Humor und man muss auch sagen, da gibt es aus heutiger Sicht definitiv viele Kritikpunkte. Dieser Film könnte heute nicht so gemacht werden, wie er damals gemacht wurde. Also wir haben hier auf jeden Fall ein, wie sagt man, Yellow Facing, ganz genau. Wir haben hier definitiv auch Sexismus drin. Die Witze gehen teilweise ordentlich unter die Gürtellinie. Auch wenn es
Body Shaming,
wenn es in Richtung Körper geht und so weiter und so fort. Ich sehe dem Film das persönlich nach und vor allem eben auch, weil es eine Parodie ist. Ich sehe da auch sehr viel Augenzwinkern und humoristische Note drin, aber sowas würde heute keiner mehr so machen und das würde auch heute keiner mehr so sehen wollen, inklusive mir, wenn das heute so produziert würde. Genau. Das möchte ich gerne einmal erwähnen, bevor es in den Film reingeht, weil da kann man sich definitiv dran stoßen und das absolut zu Recht. Das sind definitiv Punkte hier drin. Da muss man auf jeden Fall ein bisschen Obacht walten lassen. So, und bevor wir jetzt richtig einsteigen, möchte ich gerne noch von euch wissen. Fangen wir mal bei dir an, Fred. Wie ist deine Vorerfahrung mit dem Film? Schieß mal los. Hast du den früh gesehen, nicht früh gesehen, zum ersten Mal gesehen?
Ich habe ihn nicht zum ersten Mal gesehen, aber das erste Mal muss lange her sein. Ich konnte mich an relativ wenig erinnern und hatte den, glaube ich, auch nicht so gut in Erinnerung. Mhm. Also als dass der mir richtig gut gefallen hat. Ich mochte die Beteiligten, ich bin ein großer Krimi-Fan. Ich vermute mal, dass ich den vor 20 Jahren und mehr gesehen habe und nicht auf das Absurde eingestellt war und dass mich das, also die Verwirrung, die der hervorruft, dass ich damit damals nichts anfangen konnte. Diesmal war ich ein bisschen vorgewarnt und konnte es sehr genießen. Ich kann mich, wie gesagt, leider nur daran erinnern, dass ich es für mich eher so nach hinten gelegt habe, den Film, und so, naja, okay, ist nicht mein Ding, komischerweise. Meine richtige Erfahrung quasi habe ich jetzt eigentlich erst gestern mit dem Film gemacht, als ich ihn geschaut habe und den ganz anders genießen konnte.
Na, no, das ist schon mal schön. Bist du auch Krimi-Fan wirklich dieser alten Vorbilder, über die wir gleich noch sprechen werden? Also Agatha Christie-Kram und so?
Wobei Fan bei mir heißt, ich kenne da einiges und mag es. Ich bin kein Nerd drin. Ich kann es nicht mit wahnsinnig viel Wissen da glänzen. Was die alten Sachen angeht, kenne ich eigentlich nur Filme. Also die alten Miss Marple-Filme, neuere Verfilmungen und ich weiß nicht mehr, die Dünne Mann-Reihe, also von Dashiell Hammett, die Reihe, wo die Figuren, die David Niven und seine Frau spielen, quasi drauf anspielen. Die habe ich sehr gemocht zum Beispiel, die habe ich noch gut in Erinnerung. Und ich glaube, ich habe The Big Sleep gesehen, was jetzt aber von Raymond Chandler ist und hier gewiss ein indirektes Vorbild ist, kein genanntes Sam Spade, also Malteser Falken zum Beispiel, glaube ich, habe ich noch nicht gesehen. Ich bin mir einfach nicht 100% sicher, aber das werde ich später mal noch klären.
Ja, wir kommen da.
Alles nachhole. Aber ich mag die ganz alten Krimis sehr. Sherlock Holmes, weil ich ein großer Fan, habe ich sogar gelesen und habe die Basil Rathbone-Verfilmung aus den, glaube ich, aus den 30ern. Mhm. Da habe ich einige gesehen und ja, da bin ich auch schon in mittelgroßer Fan auf jeden Fall und fühle mich da sehr abgeholt. Und wie gesagt, mit dem Vorwissen, dass der Film eine Parodie ist und auch absurd sein möchte, konnte man diese Anklänge in der Leiche da sehr gut genießen.
Cool. Basti, wie ging's dir damit? Wann hast du den Film kennengelernt? Ein bisschen weiß ich ja schon, aber erzähl mal lieber selber.
Also die Existenz von dem Film ist mir sehr, sehr, sehr lange bekannt gewesen und das ist eigentlich so ein Film, mit dem hätte ich eigentlich aufwachsen müssen. Aber habe ich nie gesehen. Ich habe den wirklich nie gesehen und es gab zwei Versuche, an die ich mich sogar noch entsinnen kann, diesen Film mir anzuschauen. Ich bin zweimal gnadenlos eingeschlafen, also wirklich eingeschlafen. Und ich habe ihn gestern wirklich zum allerersten Mal in meinem Leben gesehen, also wirklich bewusst mit allem drum und dran. Habe mich gefreut, dass ich diesen Film jetzt so frisch so sehen konnte und ich glaube, hätte ich ihn damals, also bei uns ja liefen immer viele Krimis, also gerade hier Agatha Christie hier, die Miss Marple mit Margot Rutherford, das lief bei uns ja ziemlich häufig und das hätten wir hier, gleich in einem Atemzug noch mitsehen können, also aber ich habe es halt nicht gesehen, ich habe es gestern zum ersten Mal gesehen und ansonsten, was Krimis betrifft, wie die meisten HörerInnen da draußen wissen, ich mag Columbo. Mhm. Wir haben ja auch eine Folge, hier zwei Folgen besprochen mit dem Patrick Dohmeier. Habe auch ganz viele Agatha Christie Krimis gelesen, ich hatte so einen sehr schönen Band und Hercule Poirot, das war ganz großes Ding. Da gab es auch damals eine belgische Serie, glaube ich sogar. Die wurde damals erst ausgestrahlt auf Vox. Sehr gerne gesehen. Das haben wir wirklich verschlungen. Also ich komme aus so einem Krimi-Haushalt. Meine Mutter mochte sehr viele Krimis. Und da ist es eigentlich echt ein Ding, dass ich diesen Film noch nie gesehen habe. Wirklich. Also auch in Jugend- und Kinderjahren nicht gesehen habe. Das ist total verrückt, dass ich um diesen Film zum Rumgekommen bin. Umso schöner, dass wir jetzt hier im Podcast drüber sprechen können und es jetzt wirklich einen Anlass gab.
Das finde ich auch. Tja, meine Geschichte mit dem Film ist lang. Und bevor ich darauf eingehe, wollte ich auch erstmal kurz schon mal mich outen als absoluten Krimi-Fan und ich komme auch aus einem totalen Krimi-Haushalt, muss man sagen. Bei uns wurde der ganze Krempel rauf und runter geguckt, egal ob jetzt die Dünne Mann-Reihe, die Miss Marple-Filme, die Poirot-Geschichten und so weiter. Das war bei uns wirklich, da hat sich die Familie versammelt, da haben alle diese Filme geguckt und das auch immer und immer und immer wieder. Also da kenne ich sehr, sehr viele Vorbilder und auch so ein bisschen die kleineren Dinge, die sonst ein bisschen unterm Radar gelaufen sind, wie irgendwie die Mr. Moto-Reihe oder sowas. Ne? Das haben wir alles rauf und runter geguckt. Das Vorwissen war also sehr geballt, aber diesen Film hier, ein Kumpel hat mir vorhin noch per Mail geschrieben, weil er wusste, dass wir diesen Podcast aufnehmen. Da hat er noch geschrieben, also die Leiche dürfte doch wirklich dein mit Abstand meistgesehener Film sein, oder? Und verdammt nochmal, ja, das Fenster zum Hof ist zwar viel gewesen, aber der hier dürfte es wirklich schlagen. Ich habe da nochmal intensiv drüber nachgedacht. Ich kenne den Film. Boah, ich muss super jung gewesen sein. 6 oder 7, ich habe keine Ahnung. Da habe ich aus dem Augenwinkel mitbekommen, wie mein Bruder, als meine Eltern irgendwie abends mal wegfahren, die waren tanzen oder so. Und mein Bruder hat das Ding geguckt und ich war super neugierig und wusste, ich darf das nicht sehen. Und habe aber so ein paar Ausschnitte gesehen, so durch den Türspalt und habe das ein bisschen mit beobachtet und schon so ein paar Klänge gehört. Und ich wusste überhaupt nicht, dass das eine Parodie sein soll zu der Zeit. Ich konnte das gar nicht einsortieren. Für mich war das wirklich ein Krimi, für mich war das wirklich gruselig und packend. Und hat mich total beschäftigt und ich weiß heute noch genau, wie das war, diesen Moment mit dieser Tür und dem heimlich Zugucken und welche 2, 3 Szenen ich da gesehen habe. Und das war also wirklich, das ging mir unter die Haut und hat mich sehr verfolgt und ich habe dann Jahre darauf hingearbeitet, dass ich diesen Film gucken durfte, weil ich ihn unbedingt, unbedingt, unbedingt sehen wollte. Und hab's dann irgendwann geschafft. Also das war auch definitiv vor den FSK 12, die ich diesen Film dann endlich sehen konnte. Wie das ist mit 3 älteren Geschwistern, ne? Dann sieht man Sachen schon mal früher. Und der hat mich voll gekriegt. Und am Anfang wirklich eher auf eine ernste Seite gekriegt, weil der Film hat mich wirklich beschäftigt. Ich fand den Krimi-Teil total spannend. Ich fand die Figuren total spannend. Ich konnte noch überhaupt nicht alle Parodien in irgendeiner Form einsortieren. Das kam dann erst über die ganzen Jahre mit den anderen Krimi-Stoffen und auch, dass ich Agatha Christie dann gelesen habe und auch die Miss Marple-Filme dann irgendwann gucken durfte und so weiter. Und so hat er mich über verschiedenste Phasen meines Lebens begleitet und hat immer wieder eine neue Gestalt angenommen. Und ich habe ihn wirklich immer und immer und immer wieder reingelegt. Das war so ein Evergreen. Der ist in meiner Studentenbude, als ich da umgezogen bin, die Geschichte hatte ich bestimmt schon ein, zwei Mal ausgepackt, hatte ich nur ganz wenig Material dabei. Und das war auch einer dieser Filme. Und der lief und lief und lief dann zum Essen oder wenn irgendwie Leute da waren, hat man immer wieder reingeschmissen. Und der wurde halt auch zitiert. Den kannten meine Freunde. Und ihr habt den jetzt beide da reden wir auch gleich noch ein bisschen drüber, über Synchro und Originalton. Ihr habt den ja in Originalton gesehen. Ich kannte den erstmal die ersten 20 Jahre oder so, die ich den Film gesehen habe, nur in der Synchro. Und konnte den teilweise wirklich in den Phasen, wo ich ihn sehr oft geguckt habe, förmlich mitsprechen. Und meine Freunde und ich, das waren Running Gags. Wir haben so viele Zitate aus diesem Film in unser Leben eingebaut und wussten, es war zum Kaputtlachen. Es war wirklich absolut geniale Insider, die immer und immer wieder kamen in den verschiedensten Situationen. Und das mag ich auch heute noch an diesem Film, dass der so unfassbar zitierwürdig ist. Ja, so viel zu meiner Geschichte mit diesem Film. Aber wir müssen da mal ein bisschen reinsteigen gemeinsam und müssen jetzt vielleicht auch erstmal schauen, was wird denn hier überhaupt parodiert. Wir haben schon ein paar Sachen genannt, ich will da mal einen Ticken mit Struktur durchgehen und zwar würde ich einsteigen mit der Parodie zu Der dünne Mann. Fred, du hast es erwähnt, im Original Der dünne Mann von 1934 von Dashiell Hammett geschrieben. Der erste Film von, ich glaube, 7 sind's, wurde gedreht von W.S. van Dyck und in den Hauptrollen ziemlich legendär William Powell und Myrna Loy als Nicholas Charles und Nora Charles. Kennt ihr bestimmt. Habt ihr beide Der dünne Mann Filme gesehen? Fred, du hast es schon gesagt. Basti, wie sieht's bei dir aus?
Das muss passiert sein. Ich kann mich aber wirklich nicht mehr daran erinnern. Oh, wow. Ich weiß aber, dass es passiert sein muss, definitiv. Aber ich habe keine Erinnerung mehr an diese Filme. Wirklich, fast ist alles erloschen. Aber ich habe tatsächlich jetzt Lust bekommen, die mal wieder anzuschauen. Mhm. Ja.
Wie hast du die in Erinnerung, Fred? So von der Tonalität?
Irgendwie mehr screwballig als, als jetzt filmnoirig, sage ich mal. Ich habe Wortspiele bzw. Wortgefechte zwischen den beiden. Ich glaube, es gab auch einen Teil, wo ein junger James Stewart mit dabei war. Das so grob ist auch 20 Jahre her, dass ich die gesehen habe. Ich habe die einfach gemocht. Ich habe diese biedere und trotzdem zickige Atmosphäre irgendwie und das Schwarz-Weiß und dieses Affektive, diese reichen Leute, die da ermitteln, also irgendwie ist einfach ein ganz spezielles Ding.
Das stimmt, das stimmt. Ganz spezieller Humor. Aber auf jeden
Fall hochrasant habe ich die Erinnerung für ihr Alter. Da war ich sehr erstaunt, dass die für einen 30-Jahre-Film ziemlich packend waren und schnell geschnitten und einfach richtig Laune gemacht haben.
Das stimmt. Das Screwballige, das bringt es völlig auf den Punkt, was du gesagt hast. Die sind vor allem sehr humoristisch, gerade die Teile 2 bis 7 sehr humoristisch und werden auch immer ein bisschen klamaukiger und ulkiger. Der erste ist noch so ein richtig schöner Krimi und das Ganze auch unglaublich schön atmosphärisch mit Jazzmusik und diesem Schwarz-Weiß. Also das ist eine absolut lohnenswerte Reihe. Ich habe die 7er-Box hier stehen und kann das wirklich jedem ans Herz legen. Gerade der erste ist wirklich ein Klassiker, der einfach, ne, wie du sagst, der einfach Freude macht. Hier im Film aufgegriffen wird das Ganze von dem wunderbaren David Niven. Basti, woher kennst du David Niven alles?
David Niven ist so dieses Gesicht, den verbinde ich sozusagen immer mit dieser Periode irgendwo zwischen 60ern und 80ern in irgendwelchen Komödien spielte er sozusagen immer erste oder zweite Geige, aber niemals dritte oder vierte. Und ich überlege gerade, hat er nicht mitgespielt? Ich muss jetzt selber mal, gib mir mal ganz kurz mal.
Also ganz bekannt ist halt noch Tod auf dem Nil, ne? Da ist er die zweite Geige, da spielt er nämlich an der Seite von Peter Ustinov als Hastings.
Genau, ich habe nämlich immer das Problem, ich habe David Niven und Peter Sellers, zumindest von den Namen, weil die immer zusammen irgendwo auftauchten in vielen Filmen, so oft verhauen und verwechselt, dass ich manchmal nicht weiß, wer welcher von welchem ist. Das ist total verrückt, aber ja.
Ich glaube, Casino Royale kann man da auch noch nennen. Aber also David Niven hat eine riesen Filmografie und was ihn für mich immer ausgezeichnet hat, ist diese, der hat so eine Gentleman-Art. Der ist, also deshalb finde ich auch, der hätte super auch immer ein richtiger Bond sein können, nicht nur in dieser einen Geschichte mit drin, sondern der hat dieses British-Gentleman-mäßige und trägt das total mit sich. Und der in so einem Anzug sieht er einfach aus wie da drin geboren. Irgendwie.
Ja, das gehört zu ihm, ja.
Ja. Der spielt an der Seite von Maggie Smith, die ja auch durchaus sehr, sehr bekannt ist. Fred, fallen dir bei Maggie Smith irgendwelche Filme ein? Fällt dir bei ihr überhaupt?
Als natürlich Miss McGonagall fällt mir als erstes ein. Miss heißt sie auf jeden Fall aus Harry Potter. Da ist sie mir, die Filme mag ich und ich müsste jetzt nachschauen. Ich habe sie, glaube ich, schon in ein paar älteren Werken gesehen gehabt, aber Harry Potter ist das, wo sie so richtig überhaupt in mein Bewusstsein gekommen ist.
Ja, da hat man sie heute sehr, sehr verbunden mit, das stimmt. Sehr präsent. Mhm. Sie ist auch sehr präsent früher gewesen im Krimi-Genre. Da gab es den Tod auf dem Nil, wo auch David Niven nämlich mitgespielt hat. Da waren sie gemeinsam drin. Das ist ja auch ein Wahnsinns-Ensemble-Film mit allen möglichen unglaublich bekannten Leuten. Und wo du sie noch vielleicht kennst, du hast ja auch so ein paar Poirot-Verfilmungen gesehen, ist Das Böse unter der Sonne.
Das könnte sein, ja.
Ja, und Gosford Park ist ja auch ein Krimi, da ist sie auch mit drin. Aber die hat eine Riesenliste, muss man schon sagen.
Sister Act.
Ich wollte gerade sagen, das ist das Sister Act und Hook, das sind die Filme, wo ich sie als erstes wahrgenommen habe.
Abgefahren, Sister Act habe ich null auf dem Schirm mehr heute. Das habe ich mal gesehen. Ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Wen spielt sie denn da? Was spielt sie da?
Sie spielt da die Chefin von diesem Nonnenkloster da, die Obernonne da.
Okay, boah, das
ist Strenge.
Alles irgendwie aus dem Kopf raus, das ist so ewig her und ich habe den, glaube ich, auch nur einmal im TV gesehen, irgendwann in den, schlag mich tot, 90ern oder so, das ist völlig weg irgendwie. Ich weiß noch, dass es den Film gibt und das, wie das Plakat aussieht. Die beiden hier spielen auf jeden Fall Dick Charleston und Dora Charleston und die haben sogar einen Hund dabei, wo ich den Namen jetzt leider nicht mehr auf der Pfanne habe. Schande über mein Haupt. Aber das ist natürlich eine 1A-Parodie auf die dünne Mann-Reihe und spielt auch auf nichts anderes großartig an. Aber ich finde, wenn man so den Direktvergleich anstellt zwischen der dünne Mann und dem hier, ist das unfassbar treffend. Also David Niven und William Powell, das passt irgendwie einfach. Es gibt auch noch irgendeinen anderen Film, wo Niven auch schon mal für Powell gespielt hat. Den kenne ich nicht. Kann ich selbst nicht genau sagen, was das genau war. Aber irgendwie scheinen die häufiger in Verbindung gebracht worden zu sein. Die haben eine Chemie, finde ich, David Niven und Maggie Smith hier in dem Film, die packt, oder? Ging es euch da nicht auch so, dass dieses Bälle hin und her schmeißen zwischen den beiden einfach unfassbar gut funktioniert, Basti?
Ich fand, die hatten eine super Chemie und ich fand auch immer diese sehr entblößenden Momente, wo er dann entblößt wird und ihre Reaktion darauf immer, also es war schon cool. Mhm. Also die haben das toll gespielt und na gut, und Maggie Smith, die sieht in dem Film auch wahnsinnig hinreißend aus. Also die hat auch so einen ganz, 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 ganz krassen Charme und eine Ausstrahlung in dem Film und alle beide, also die ergänzen sich sehr gut. Also das ist wirklich also wenn man nur grob was von dieser dünne Mann-Reihe gehört hat, also die machen das wirklich wunderbar. Also da hätte ich tatsächlich sogar gerne einen eigenen Film mit den beiden zusammen gerne gesehen.
Ja, stimmt, das hätte verdammt gut funktionieren können. Und Maggie Smith hat ja auch einfach ein paar wahnsinnig gute Gags auf den Leib geschrieben bekommen. Wie auch diese Szene mit der taubstummen Köchin, wo sie da laut schreit mit dem, kommen Sie herein. Sie ist taubstumm, Liebling. Und sie dann einfach noch lauter schreit. Das sind so Momente, wo man einfach nur noch lachen muss. Ja. Also, jetzt mit einer unglaublich geilen Ernsthaftigkeit darüber bringt, gefällt mir total. Wir kommen mal zur nächsten Parodie. Die ist, glaube ich, nicht bei allen so bekannt, wie es der dünne Mann-Reihe ist. Fred, wie sieht's bei dir mit der Charlie Chan-Reihe aus? Hast du ja überhaupt keinen Peil von? Basti schüttelt auch schon mit dem Kopf. Ja. Die Charlie Chan-Reihe. Die ist so Ende der 1920er, Anfang der 1930er ist die so richtig groß geworden. Da gibt's eine Buchreihe, da gab's erstmal eine stumme Serie und dann kamen die Filme so raus. Das müsste Anfang der 30er gewesen sein. Von Earl Der Biggers wird da, glaube ich, ausgesprochen. Ja. Und da gibt es unfassbar viele Verfilmungen und auch unfassbar viele Menschen, die diese Hauptrolle gespielt haben. Ich glaube, die wichtigsten Vertreter sind da Warner Oland oder Sidney Toler oder Sir Peter Ustinov mal wieder. Der begegnet uns hier irgendwie immer wieder. Und hier bei Eine Leiche zum Dessert werden die Rollen übernommen von Peter Sellers und von Richard Narita. Peter Sellers, wer von euch beiden möchte?
Basti. Peter Sellers zu sagen. Also ja. Bei mir ist Peter Sellers ist der rosarote Panda. Mhm. Erstmal, obwohl, also einfach, weil ich die wahrscheinlich als Kind zuerst gesehen habe. Ich habe die danach nochmal versucht reinzuschauen, wesentlich später und konnte mich damit gar nicht, blieb gar nichts hängen. Und ich weiß gar nicht, wie der eine Film ist, wo wir in hier ist es ja Yellow Facing und da gibt es diesen einen Film, wo glaube ich ein Inder spielt und so eine Party crasht. Ich weiß gar nicht.
Ja, der Partyschreck ist das. Ja, ja, richtig.
Der Partyschreck irgendwie, den habe ich dubioserweise auch mehrfach gesehen.
Ja, der ist auch
viel
witzig.
Später. Der war, glaube ich, tatsächlich auch witzig und viel später dann erst aus Gründen des Interesses Dr. Seltsam und oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Und das ist wohl der Film, wo ich jetzt als ehesten seine Leistungen schätzen würde und sagen würde, das ist eigentlich der Peter Sellers für mich, den ich verehren möchte. Mhm. Ja, und jetzt ohne seine Filmliste zu gucken, ist das für mich Peter Sellers. Also diese Filme und offensichtlich in klamaukiges Talent eher. Jetzt aus diesem Film zum Hintergrund, aus der Trivia weiß ich noch, dass er auch am Set wohl unbeliebte Scherze gespielt hat mit den Sir Alec Guinness und ich weiß nicht, noch in anderen nicht so zufrieden waren. Aber ja, das sind meine Infos, die ich so zu Peter Sellers, meine Verbindung, die ich da habe.
Oh, das ist ja auch schon mal ein solides Rüstwerkzeug. Ich würde jetzt da eben noch Ladykillers mit reinschmeißen, wo er auch zusammen mit Alec Guinness drin ist.
Ja.
Genau. Damit verbinde ich den ganz massiv. Ladykillers war auch so einer dieser Filme bei uns zu Hause, die immer wieder mal auf den Schirm gelaufen sind. Der ist ja auch da ultra skurril, morbide und irgendwie witzig, aber irgendwie auch richtig bitter, irgendwie beides. Ne, Basti, mit was verbindest du Peter Sellers noch?
Die zwei, also auf jeden Fall die zwei Kubrick-Filme, Lolita und Dr. Seltsam.
Lolita habe ich nie gesehen. Worum geht's da? Was ist das?
Das ist die klassische Lolita-Geschichte halt, wo sich der ältere Herr in das ganz junge Mädchen da verliebt und da entspinnt sich da so eine Affäre, aber sie ist halt viel zu jung und sie treibt aber auch ihre Spielchen und einfach anschauen, also ganz fantastischer Film, dort spielt er eine Nebenrolle. Inspektor Clouseau.
Ach.
Da spielt er ja auch mit. Die habe ich beide gesehen. Mhm. Und tatsächlich habe ich auch das boshafte Spiel des Dr. Fu Manchu gesehen.
Aha.
Ja, jetzt wo ich die Liste aufhabe, genau. Ja.
Genau. Ah, die habe ich gesehen, verbinde ich damit. Aber bei mir ist es tatsächlich wirklich Dr. Seltsam. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist ja der Überfilm. Das ist ja eigentlich seine große Paraderolle, wo er drei Rollen spielt in diesem Film. Mhm. Also ich liebe diesen Film, das ist unglaublich und was er da für eine Leistung da bringt, also ganz hervorragend. Also damit verbinde ich definitiv den Peter Sellers. Mhm.
Ja, bei mir sind es vor allem Lady Killers und eben dieser hier, Eine Leiche zum Dessert. Aber ich muss sagen, die Pink Panther Filme, die habe ich damals, ich glaube so einmal halb gesehen und ich fand das gar nicht cool. Ich habe die bis heute nicht nachgeholt, warum auch immer. Irgendwie ist das bei mir durchgegangen. Das war damals irgendwie einfach nicht mal my cup of tea, keine Ahnung warum. Muss ich vielleicht nochmal eine Chance geben. Und wer mir auch völlig durchgegangen ist, ist Richard Narita. Und ich könnte mir vorstellen, ihr habt beide auch überhaupt gar keine Ahnung, was der sonst so großartig gemacht hat, gell? Der spielt hier den Willy Wang, beziehungsweise Sohn Nummer 3. Das ist ja bei der Charlie Chen-Reihe ist das total bescheuert, weil der auch immer irgendwelche Söhne mitschleppt und das sind meistens 1, 2 oder 3. Also das ist aus dem Original, ist das einfach so. Und hier ist es halt aber eben ein japanischer Adoptivsohn. Irgendwie alles recht verrückt. Passt aber sehr, sehr gut zu dem ganzen Humor in diesem Streifen. Und der Richard Narita, der war sonst zum Beispiel in der Serie Kung Fu mit drin, der war bei Quincy irgendwann mal dabei, bei Hulk, bei Der Ritter aus dem All. Und das hätte ich alles nicht gewusst, hätte ich das nicht irgendwo nachgeschlagen, weil mir ist das nie aufgefallen. Ja, Basti?
Und das, das Witzige ist, der kam mir die ganze Zeit so bekannt vor. Woher kenne ich den nur? Und wenn ich mir dann anschaue, was der alles gemacht hat, der hat bei M.A.S.H. mitgespielt, der hat bei Wonder Woman, Quincy,
Magnum, Dallas,
und noch irgendwas. Und das sind aber auch Dinge, die ja auch im Fernsehen ja rauf und runter kamen.
Absolut.
Und irgendwann hast du ihn irgendwann gesehen. Das ist so dieses Gesicht so aus der zweiten, dritten Reihe. Mhm. Und diesen blöden Film Ritter aus dem All, das müsste der mit Hulk Hogan sein, ja, genau. Und mit Christopher Lloyd. Mhm. Und den haben wir früher sehr oft und sehr häufig gesehen, als wir sehr jung waren. So 8, 9, 10. Das war so ein Film, den konnte man nur abfeiern.
Stimmt.
Bei Hulk Hogan halt mitgespielt hat. Und Anfang der 90er, wer es noch weiß, der weiß es, da war Wrestling der heißeste Scheiß.
Das ist so. Und die machen das hier auch traumhaft gut. Peter Sellers, Richard Narita, die haben ganz am Anfang schon, finde ich, ein paar der ikonischsten Szenen des Films, gerade wenn es über die Brücke geht. Ein unfassbar schönes Zusammenspiel. ein absolutes Comic-Dream-Team, würde ich fast sagen. Also auch da, ein eigener Film, gerne. Hätten sie gern direkt noch machen können. Ich hätte es mir angeguckt. Schreiten wir fort. Nächste Parodie. Und das ist jetzt, glaube ich, das bekannteste von allem. Da kann jeder was zu sagen. Wir kommen zu Miss Marple. Aber ich muss es direkt in Kombination setzen. Denn ich konnte früher und jetzt, bis ich jetzt recherchiert habe, nie einsortieren, wer ist diese Miss Withers? Warum ist die da? Warum ist bei Miss Marple nicht irgendwer anders da? Warum ist da nicht hier ihr Kompagnon aus den Filmen dabei oder sowas, ne? Mr. Stringer oder so. Aber hier ist das irgendwie.
Mr. Stringer ist doch aber der Polizist ja eigentlich.
Nee, der Polizist nicht. Mr. Stringer ist ihr Kompagnon, der in den Filmen mit unterwegs ist.
Ah ja, stimmt.
Und interessanterweise auch gespielt von ihrem, ich glaube, Ehemann damals. Der auch Stringer Davis hieß der, glaube ich, also auch Stringer als Vorname. Also, kurz bevor wir da noch reinsteigen mit der Miss Withers, um das eben zu komplettieren. Die Miss Marple-Reihe, Miss Marple vor allem bekannt durch Margaret Rutherford. Es gibt aber auch 30.000 andere Verfilmungen, wo Miss Marple irgendwie in TV-Mehrteilern und Filmen und Serien und hast du nicht gesehen. Das wurde rauf und runter verfilmt und wird auch nach wie vor rauf und runter verfilmt. Jetzt kommen wir zu der Miss Withers. Da gibt's nämlich eine Figur in der Literatur und auch in Filmen, die heißt Hildegard Withers. Da war wohl der erste Roman dazu, The Penguin Pool Murder. Ich habe davon nie was gelesen, ich habe davon nie was gesehen und ich habe es bis gestern alles nicht gewusst. Wusste irgendwer von euch da was?
Nee, überhaupt nicht.
Nee. Das dachte ich mir schon. Ja, so müssen wir das zu den Akten legen. Und da haben wir keine Ahnung von, also bleiben wir bei dem, was wir kennen, bei Miss Marple. Die wird hier persifliert von Elsa Lancaster als Jessica Marbles. Und die Elsa Lancaster, die kennt man aus so Dingen wie Mary Poppins oder Captain Blackbeards Spukkaschemme. Beispielsweise.
Ja, David Copperfield, diese erste Verfilmung von 35 zum Beispiel.
Die hast du gesehen.
Zeugin der Anklage. Ich habe damals das Buch gelesen und den Film, den haben wir damals definitiv mitgesehen. Und als ich jetzt für die Recherche drüber gestolpert bin, dachte ich mir so, meine Güte, scheiße, den Film hast du ja sogar gesehen. Genau, aber Zeugin der Anklage zum Beispiel von 87 von Billy Wilder, da hat sie auch mitgespielt.
Den kenne ich auf jeden Fall auch, ja.
Der ist wirklich ganz groß. Mhm. Den habe ich mit meinem Vater auch mehrfach gesehen.
Mhm. Okay, und dann haben wir daneben noch die Estelle Winwood, die Miss Withers spielt, und die kennt man wohl aus solchen Dingen wie Das Geheimnis der verwunschenen Höhle, ebenfalls Quincy und ein, zwei anderen TV-Geschichten und dem wunderbaren Film Frühling für Hitler, der ja wohl auch bekannt sein dürfte, oder?
Der ist auf jeden Fall bekannt.
Ja, das dachte ich mir schon.
Ich habe ihn aber nie gesehen, den von Mel Brooks.
Der Original Mel Brooks, der ist wirklich sehenswert, schönes Ding.
Das stimmt, ja. Wie war denn das? Da gab es ja noch einen Film.
Producers. The Producers war das Remake. Irgendwie mit Uma Thurman und Konsorten. Boah, den habe ich gleich wieder vergessen. Also wenn dann schon das Original gucken, das ist wirklich toll.
Auf jeden Fall, ja.
Der hat schon viele, viele gute Momente. Ja, Miss Marple, da habe ich mich, glaube ich, früher am meisten dran gestoßen. Weil ich sie in meinen jungen Jahren, da war ich so geprägt von Margaret Rutherford, dass ich das mit dieser Parodie hier nicht so richtig übereinbekommen habe. Wie ging es euch da jetzt so?
Also ich finde auch, also gerade Margot Rutherford, das ist so ein, das ist wie, als würdest du Columbo neu besetzen.
Ja.
Danach dann.
Das, genau so. Das,
du, wenn ich an daran, selbst wenn ich die Bücher gelesen hatte, wusste ich allerdings schon, wie sie aussieht. Ja. Also in meiner Fantasie war das immer Margot Rutherford. Ja. Und das ist das beste Casting so überhaupt.
Mhm. Das ist so.
Ja, da hat sie einfach einen schlechten Stand gehabt, eine schlechte Ausgangslage, die gute.
Das stimmt. Aber sie macht das hier.
Aber sie macht es gut, ja.
Macht das wirklich großartig, absolut. Irgendwie war sie nur einfach für mich nie so eine Miss Marple. Und das ist auch bis heute, finde ich, so mit der schwächste Part, was aber wirklich, glaube ich, an meiner eigenen Wahrnehmung und an meiner eigenen Geschichte mit den Chemiestoffen auch liegt.
Nee, ich muss jetzt wirklich sagen, ich finde ja gerade, dass das Tolle ja bei Miss Marple war ja, die war ja sehr scharfsinnig, hat das aber meistens für sich behalten. Und die hatte auch so eine Columbo-Attitüde, die ist den Leuten dann so ein bisschen auf die Pelle gerückt und auf den Sack gegangen halt auch so ein bisschen. Und das geht hier so ein bisschen unter zugunsten des Humors halt. Also gerade diesen Schlagabtausch dann immer dann mit der Hildegard Withers zum Beispiel. Da sind halt auch ganz viele Verrecker halt auch mit drin. Also wirklich sehr, sehr, sehr platte Gags. Und ich finde, sie wird leider der Rolle auch gar nicht gerecht, also der Miss Marple. Mhm. Aber als eigenständige Figur, wenn du jetzt nicht an Miss Marple denkst, dann funktioniert es. Aber so wie ich diese Verknüpfung mit Miss Marple hatte, dachte ich so, nee, das funktioniert nicht.
Sie wirkt hier, glaube ich, in dem Kontext der ganzen anderen Ermittelnden noch einfach als die schwächste Ermittlerin. So hat das auf mich, als auch jetzt schon zu der Phase, als ich den Film noch als wirklich sehr ernsten Film gesehen habe, wirkte sie für mich immer wie die inkompetenteste in der ganzen Truppe. Mhm. Ne, rein von den privatdetektivischen Fähigkeiten meine ich jetzt. Keine Ahnung, ist so eine Wahrnehmung.
Nee, da finde ich eigentlich den, über den wir jetzt bestimmt gleich sprechen werden,
oh, ja.
Aus Brüssel.
Oh, da kommt gleich
den
wieder. Da kommt gleich wieder, ja. Okay, ich verstehe. Ich wollte aber noch kurz erwähnen, Miss Withers finde ich hier humoristisch perfekt eingesetzt, auch wenn sie gar nicht so viel macht. Aber wenn solche Momente kommen, wie fummelt mir eine Handfläche rum, das geile alte Stück, da muss ich wirklich lachen. Das ist richtig gut. Alleine ihre Geräusche. Das, also wirklich, die macht auch sehr wenig, sehr, sehr viel. Ich glaube, es war auch ihre letzte Rolle, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ich glaube, das war von der Estelle Winwood hier die. Der letzte Auftritt in einem größeren Film, wenn mich nicht alles täuscht.
Guck ich gerade mal nach. Quincy
hat sie nochmal
mit. Ja, TV-Sachen, ja. Nee, ich meine jetzt wirklich Film, also Kinofilm-mäßig. Ja. Nee, TV hat sie noch gemacht, das stimmt. Und ich glaube auch Theater noch. Genau. Aber dann kommen wir doch mal nach Brüssel. Hercule Poirot wird ja auch persifliert, ebenfalls von Agatha Christie, wie eben auch die Miss Marple. Hercule Poirot ist ja ein verdammtes Urgestein. Wie viele Darsteller, Fred, kannst du aufzählen, die Hercule Poirot gespielt haben?
Aus dem Hut nicht. Wenn ich die Liste lese, sage ich ja, aber aus dem Hut. Also Peter Ustinov war einer davon, glaube ich.
Richtig.
Und dann, wenn du jetzt sagst, ich habe die Liste dann, jetzt gerade nicht da, dann
sage ich mal weiter. Genau gesehen. David Suchet oder Suchet, wie auch immer der Mann ausgesprochen wird, spielt er in der Serie der ist so viele Jahre jetzt schon Poirot auf seine eigene Warte. Kenneth Branagh ist der aktuelle Poirot.
Ja, stimmt, genau. Da gibt's
richtig.
Zwei Filme, die neuen.
Richtig, dann gibt's Albert Finney und Alfred Molina tatsächlich auch, hatte ich mich gar nicht mehr dran erinnert, aber dann auch Leute wie Ian Holm und Tony Randall oder Randall wird da glaube ich ausgesprochen. Das war allerdings, meine ich, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, auch eine Komödie, ich glaube das waren die Morde des Herrn ABC, ein ganz besonderer Film, wo er den humoristischen Poirot spielt und wo es auch einen Mini-Auftritt von Miss Marple und Mr. Stringer gibt in Originalbesetzung, die da so einen vierminütigen oder zweiminütigen oder auf jeden Fall einen echt kurzen Auftritt haben vor irgendeiner Tür, ich erinnere mich da düster dran. Ein ganz kurioser Film, so der verlorene Auftritt von Margaret Rutherford und Stringer Davis. Ja, Hercule Poirot ist ein Riesending und daneben gab es eigentlich immer seinen Colonel Hastings, der auch schon von David Niven gespielt wurde. Hier allerdings spielt James Coco den Milo Perrier und hat daneben keinen Hastings, sondern einen Marcel, gespielt von James Cromwell. James Coco und James Cromwell haben beide auch in der Schmalspur-Schnüffler mitgespielt, im Jeep Detective. James Coco konnte ich vorher überhaupt nicht einsortieren. Ich habe in der Liste auch gesehen, er hat wahnsinnig viel TV gemacht. Irgendwie Sachen wie, wer ist hier der Boss und Mord ist ihr Hobby und so weiter und so fort. Wer hingegen mir sofort was gesagt hat, ist natürlich dann der Cromwell, der hier den Marcel spielt, weil der eigentlich so ziemlich alles gemacht hat. Die Liste, das sind ja über 100 Einträge. Der verrückte Mann hat in so vielen Dingen mitgewirkt, von Star Trek über Space Cowboys, iRobot,
ein Mash. Schweinchen namens Babe.
Heiliger Bimbam, ja, da auch. der hat riesen Karriere gemacht. Basti, womit verbindest du den Mann?
Hasch, ist ein Zitat aus L.A. Confidential. Das sagt er dann zu Danny DeVito. Mehr möchte ich nicht sagen, wenn ich es spoilern.
Ja, bitte.
aber ich finde sehr witzig, James Cromwell mit seinem sehr harten Akzent einen Franzosen zu spielen. Mhm. Sowohl in der deutschen als auch im englischen Originalfassung ist das auf jeden Fall super merkwürdig, richtig merkwürdig. Und das gibt dem Ganzen eine ganz spezielle und besondere Note. Mhm. Und über den, wir müssen dann nochmal über das, was er dann abends anhat, müssten wir dann nochmal reden.
Ja, redet ganz gerne auch direkt
Netz,
mal. Rede gern auch mal direkt darüber, warum war er für dich der schwächste Ermittler hier?
Also ja, also hier in diesem Film fand ich schon so, Hercule Poirot fand ich schon mit am schwächsten halt, sein Scharfsinn sozusagen, den die Rolle ja eigentlich hat, den hat er hier eigentlich gar nicht. Der wird hier eigentlich als verfetteten, verfressenen Typen dargestellt, der eigentlich nur aufs nächste Essen eigentlich wartet. Und nur durch Zufall eigentlich auf Sachen kommt und von anderen Leute einfach Sachen klaut, also Gedanken aufgreift und dann als eigen verkauft und so zum Schluss dann auch mit wilden Theorien halt um sich wirft. Natürlich dient das in dem Fall dem the greater good, ne? Also der Message dieses Films, wenn man denn so will, aber trotzdem fand ich den nämlich am schwächsten. Es wurde auch so platt dargestellt. Also ich hatte dieses Gefühl, dass das hier jemand ist, der seinen Scharfsinn hinter so einer Fassade versteckt, sondern da gab es keine Fassade.
Ein Mann ohne Nüsse, ein schreckliches Schicksal. Ich finde den hier schon humoristisch ganz weit oben, aber ich kann völlig nachvollziehen, was du sagst. Also rein ermittlerisch ist der schon eher schwierig und eigentlich ist da sein Diener-Chauffeur Marcel weit scharfsinniger. In vielerlei Hinsicht. Alleine die Nummer mit dem blinden Butler ist wirklich herrlich. Ich mag die Darstellung sehr. Wer sticht, Fred, für dich von den beiden mehr heraus? Humoristisch oder vom Auftreten?
Na, James Cromwell sticht für mich einfach, es fängt bei der Größe an, dann das durch diese Schlaksigkeit und James Cromwell hat zu Recht so eine Rollen wie in L.A. Confidential oder es gibt Rollen, wo der US-Präsidenten gespielt hat. Die hat er zu Recht gespielt, weil der Mann stellt sich eigentlich in den Raum und dann hat man, glaube ich, Respekt vor. Also vor der Kamera wirkt er und in diesem Film ihn dann so eine dubiosen, schlaksigen Rolle zu sehen, also die zwischen seiner eigentlichen Wirkung, die er haben müsste und dem, was er da spielt, ist halt so eine große Diskrepanz, dass er einfach an sich witzig wirkt und man muss einfach hinschauen und der James Coco verblasst da gewissermaßen, auch wenn die Kamera eigentlich mehr auf ihn drauf hält, aber dann kommt dazu, dass ich James Cromwell eigentlich immer sehr gern sehen mag. Der gehört zu den Schauspielern, die, wenn ich sehe, dass der einen Film mitmacht, dass ich schon mal Interesse an einem Film habe. Und den in seiner ersten Rolle, also ich kenne ihn auch nur als alten Mann eigentlich. Und ihn in dieser Rolle zu sehen als gefühlt 30-Jährigen und dann noch, war für mich auf jeden Fall der, auch in diesem Duo ist es derjenige, der, also es ist ja ganz absichtlich so besetzt, dass er eigentlich der Schlauere ist und man das Gefühl bekommt, dass, ich weiß gar nicht, was da gibt es Vorlagen noch in anderen Büchern, wo der Erfolg von Milo Perrault scheint eher auf James Cromwell, auf den Marcel zurückzugehen, quasi der ermittlerische Erfolg. Und der Milo Perrault schmückt sich da mit Milo Perrier mit fremden Federn. So. Und das ist das Gespann einfach und dadurch ist Marcel die faszinierendere Persönlichkeit, aber eben bis auf den Netzhemd-Teil die weniger schillernde.
Der Netzhemd-Tie, das ist schon eine wahnsinnige Klamotter. Aber es passt in die Szene einfach saugut rein, oder? Sowieso. Also denkwürdige Szenen mit Marcel, finde ich. Der hat sowohl starke Szene, wo er auch die Treppe runterstürzt, aber auch irgendwie einfach guten Schlagabtausch wie mit dem Gesicht ist eine einzige Schokolade. Das also einfach ein guter Stichwortgeber und irgendwie immer der Mann fürs Grobe. Das ist schon nicht übel. Der auch sehr körperlich arbeitet und das macht er hier echt toll. Wir gehen weiter in der Reihe. Die Parodien sind noch nicht erschöpft. Wir haben noch Punkte auf der Liste. Es geht weiter mit, du hast es vorhin schon erwähnt, Fred, mit Sam Spade, der Malteser Falke. Auch Dashiell Hammett, genau wie schon der dünne Mann. Und Sam Spade ist natürlich in aller Gedächtnis und Gedanken Humphrey Bogart. Ne? Das,
so sieht's aus, ja.
Sehr klar. Und dann gibt's noch Sam Spades Sekretärin Effie Perrine. Und hier in dem Film haben wir dafür Peter Falk und Eileen Brennan, ein gnadenlos gutes Duo. Peter Falk braucht man gar nicht wahnsinnig viel zu sagen, glaube ich. Und eigentlich möchte man trotzdem ganz viel dazu sagen, weil er einfach so unfassbar gut und liebenswert ist. Columbo hat der Basti schon erwähnt vorhin. Das ist natürlich seine Paraderolle. Aber ich verbinde ihn exakt genauso stark wie Columbo mit diesem Film hier. Es ist interessant. Für mich ist das genau, er ist genau diese beiden Rollen, obwohl er natürlich noch 1000 andere Sachen gemacht hat. Jetzt ist aber die Frage, fällt euch noch was von den 1000 anderen Sachen ein?
Es gab irgendwann mal ich muss mal kurz gucken, wo ich den finde hier, so einen Autorennenfilm gab es mal, glaube ich, den habe ich mal geschaut, wo er mitgespielt hat, so eine Komödie.
Ja.
Ansonsten aus dem Hut fällt mir nichts ein, ich muss da kurz mal in die Liste reinschauen.
Oh ja, die Liste, man also, kennt den Kram halt einfach größtenteils nicht, sowas wie Unterwelt oder Große Haie, kleine Fische. Uff.
Okay, also einer meiner Filme, die ich sehr spät kennengelernt habe, aber sofort lieben gelernt habe, war Der Himmel über Berlin.
Ah, ja.
Den habe ich vor 4-5 Jahren das erste Mal gesehen und war total fasziniert. Und dann tauchte der auf und ich wusste das gar nicht, dass der da auftaucht, dass er sich sozusagen selber eigentlich spielt. Und das war ganz fantastisch. Und dann hat er auch immer so schöne Gastauftritte, so in, was war das hier, reine Familiensache oder Mr. Undercover und sowas.
Stimmt,
halt.
Ja, richtig, ja.
Na, ich kann sagen, dieser Film, den ich meinte, ist eine total, total verrückte Welt mit Spencer Tracy und so ein Autorally-Dingens. War der irgendwie mit dabei, den habe ich mal gesehen. Und ein Film, den ich sehr mag, Die Braut des Prinzen.
Stimmt.
Da spielt er den Großvater, der da die Geschichte erzählt.
Genau. Ich glaube aber auch bei diesem Autorennenfilm kriege ich langsam Bilder. Ich meine, den habe ich in jungen Jahren auch irgendwann mal gesehen, aber das ist immer lange her. Was mir immer wieder auffällt ist,
und
Entschuldigung?
Achso, ich wollte jetzt bloß noch nachreichen halt. Woher ich ihn kenne. Und zwar, er hat immer zusammen mit John Cassavetes zusammengearbeitet, der dann auch irgendwann in einer Columbo-Folge dann auch mal den Mörder geben durfte. Jo. Und die haben dann sozusagen immer an Projekten gearbeitet. Und daher kenne ich ihn tatsächlich auch noch.
Was mir immer wieder auffällt, ist, wie unglaublich sympathisch ich ihn finde. Und ich muss irgendwie sagen, über meine Kindheit, wenn ich jetzt mal mich und den Fernseher und mein Zuhause leben und so sehe, väterlicherseits wurde ich irgendwie aufgezogen, natürlich ganz weit vorn von meinem Papa, aber dann auch irgendwie von William Shatner und von Peter Falk. Die waren irgendwie omnipräsent in meiner späten Kindheit und gesamten Jugend. Ich weiß auch nicht, irgendwie haben die sich eingebrannt in vielerlei Hinsicht. Und also gerade Peter Falk, finde ich, der wirkt immer brutal sympathisch. Ich habe jetzt auch hierzu eine Leiche zum Dessert ein paar Behind-the-Scenes-Videos gefunden und gesehen. Und auch da ist der einfach zum Schreien komisch und einfach irgendwie unfassbar nett wirkt er auf mich. Also das ist, ich sag selten, ich hätte gern mal einen Schauspieler persönlich kennengelernt. Bei Peter Falk ist das der Fall. Vielleicht hätte mich das auch maßlos enttäuscht, das weiß ich nicht genau, aber da hätte ich auf jeden Fall als riesengroße Ausnahme das Interesse gehabt, dem Mann mal wirklich persönlich zu begegnen. Denn irgendwie hat der eine Präsenz, eine Aura, das ist unglaublich. Wirklich, das stimmt. Wirklich toll. Jo.
Pflicht ich einfach bei.
Eileen Brennan haben wir dann daneben als Tess Skeffington und die kennt man vor allem aus einem sehr artverwandten Film, nämlich Clue, alle Mörder sind schon da. Kennt ihr den?
Das ist doch der Clue halt.
Genau, der Cluedo-Verfilmungs-Krimi-Komödien-Knaller wie heißt er?
Ja, also ich habe hier mit Paul Newman und Robert Redford ist nee. Der Clou.
Ach nee, nee, du meinst, du, also du. Ihr redet aneinander vorbei, weil sie hat einmal in der Clou mitgespielt, also
nicht,
das
nicht
Ding,
der Clou.
Und alle Mörder sind schon da und dann Clou von
mit UE.
Das, wo auch das Spiel
her. Heißt denn der alte Pennywise hier? Komm schon. Ah.
Ach, da alle Mörder. Ja, ich habe ihn jetzt gefunden. Den, ich weiß gar nicht, ob ich den kenne.
Tim Curry. Ja, danke schön. Tim Curry, der Tim Curry-Film, ganz genau. Also das ist auch so eine Kriminalkomödie, wo alle völlig verrückt durchs Haus rennen und die ist sehr artverwandt mit Eine Leiche zum Dessert. Die haben sehr viele humoristische Parallelen. Basti, du kennst den, oder?
Den kenne ich, alle Mörder sind schon da. Den habe ich mehrfach gesehen und den habe ich auch eine Zeit lang verwechselt mit diesem Film. Hab gedacht, das wäre der Film, dann habe ich rausgefunden, das ist der gar nicht. Und naja, vielleicht kommt es auch daher, dass ich den anderen, also den, über den wir heute sprechen, gar nicht gesehen habe damals. Aber woher ich die gute Aileen Brennan auf jeden Fall kenne, ist eben halt der Clou, das Ding.
Ja.
Mit Redford und Newman. Das
ist auch ein Film, den ich sehr mag.
Ganz fantastisch, großartiger Film. Und den müssten wir unbedingt mal im Podcast besprechen.
Das stimmt. Und die Gute hat auch noch mitgemacht bei Jeepers Creepers oder auch eben wieder der Schmalspurschnüffler. Der taucht heute immer und immer und immer wieder auf. Spielt da auch wieder an der Seite von Peter Falk, der ja auch beim Schmalspurschnüffler, da hat er die Hauptrolle sogar.
Wir dürfen Miss Undercover 2 nicht vergessen.
Also ich mag ja die Miss Undercover Filme aus irgendeinem Grund. Das ist schon wieder ewig her, dass ich die gesehen habe. Ich weiß, ich fand die irgendwie witzig.
Die sind irgendwo unterhaltsam und irgendwie, vor allem, dass William Shatner noch mitmacht, irgendwie, das gibt dem Ganzen immer so eine Special-Note.
Ja, das stimmt. Das haut das Ganze irgendwie nochmal in ein anderes Niveau rein. Malteser Falke, der Fred hat es schon erwähnt, der hat ihn nicht gesehen. Basti, hast du den Malteser Falken gesehen? Kennst du das Original, was hier auf die Schippe genommen wird?
Nein, das ist genau das, was ich vorhin schon gesagt habe. Das ist auf meiner riesengroßen To-Do-Liste. Stimmt. Und ich möchte unbedingt mit euch mal darüber sprechen, damit ich diesen Film auch sehe.
Sehr gerne.
Das sollten wir mal machen. Ich habe den gesehen, ich glaube sogar 2 oder 3 Mal, wobei das letzte Mal jetzt auch schon weit über 10 Jahre her sein muss. Ich habe den als sehr, sehr gut abgespeichert, aber dadurch, dass ich andere Film-Noir-Stoffe noch lieber mochte, wie sowas wie Fahr zur Hölle, Liebling mit Robert Mitchum und solche Sachen, ist der bei mir immer so ein bisschen hinten runtergefallen. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt hier diese Parodie sehe, die Peter Falk da abzieht, dann sehe ich Peter Falk einfach als Peter Falk. Ich sehe die Persiflage auch auf den Originalstoff und auch auf das ganze Film-Noir-Ding. Natürlich, das trieft da aus allen Poren. Aber eigentlich sehe ich vor allem einen Peter Falk, der verdammt witzig ist und verdammt gemein zu seiner, was ist sie eigentlich genau, Mistress. So sagt er selber.
Na, da ist Peter Falk ist halt zu nett, so wie du schon gesagt hast. Mhm. Und ich habe Humphrey Bogart als abfälliger und als dreckig charmanter irgendwie in Erinnerung aus den Filmen, die ich jetzt mit ihm kenne. Mhm. Und auch wenn ich Malteser Falk jetzt nicht kenne, aber das, was man so kennt, irgendwie als rauer. Und Peter Falk ist nicht so rau. Es wirkt halt parodistischer, was er da in Eine Leiche zum Dessert macht.
Das stimmt.
Und ich sehe da nicht das, was ich mir unter Malteser Falken vorstelle, unter dem typischen Film-Noir-Stoff, wie man zum Beispiel hier bei Rodriguez im, ihr wisst, welchen Film ich meine, dem Schwarz-Weiß.
Sin City?
Sin City, wo das ja so typisch so ganz gut auf die Spitze getrieben wird mit der Erzählerstimme und das ganz Düstere und Raue da. Ist es wirklich, Peter Falk ist da eine Parodie. Da wird wirklich das Abwertende wird eben so hervorgekehrt und das eigentlich das Dreckige und dass dieser Sam Spade als Detektiv von der Straße kommt, das Rüpelhafte und Niveaulose wird er halt so richtig von Peter Falk so nach draußen gebracht.
Aber ich finde, die besten Gags gehen auf sein Konto hier. Und das muss man ganz klar sagen. Der persifliert halt eigentlich im Endeffekt dann alles auf einmal. Er hat diese Film-Noir-Geschichten drin, aber er persifliert halt eben auch Columbo und sich selber als Star-Persona. Gerade jetzt, wenn man mit heutigem Blick da drauf guckt, ist das ganz, ganz wunderbar. Und der haut einen Kracher nach dem anderen raus. Alleine wenn er nur zum Locus muss, bin ich schon einfach völlig hin und weg. Das ist, das ist einfach wunderbar, wenn er das macht. Ja, bitte, Basti, sag ruhig.
Ich wollte nur schon mal einen Anker setzen für die witzigste Person. Ist definitiv eine ganz andere Person. Definitiv für mich.
Okay, da müssen wir später drüber reden. Das setzen wir als dicken Anker. Das wird zu besprechen sein. Aber wir sind mit den Parodien noch nicht ganz durch. Durch die offizielle Liste sind wir. Jetzt kommt noch die kleine inoffizielle Liste. Da muss ich nochmal einen Anker zurückwerfen, und zwar als wir über die Charlie Chan-Reihe gesprochen haben, weil ich glaube, dass gerade die Figur von Richard Narita, also dem hier japanischen Adoptivsohn, durchaus Inhalte transportiert von der Mr. Moto-Reihe. Ich spüre das da irgendwie drin. Vielleicht gucke ich da auch falsch drauf. Vielleicht bin ich da verblendet dadurch, dass ich die Mr. Moto-Reihe so sehr mag. Mr. Moto gespielt damals von, ich spreche ihn immer falsch aus und weiß nie, wie er richtig heißt, Peter Lorre. Peter Lorre, keine Ahnung.
Peter Lorre.
Okay. Ganz, ganz wunderbare Reihe, und ich glaube da, den ein oder anderen Fingerzeig in diese Richtung zu spüren. Und es gibt noch eine weitere riesengroße Parodie, und über die, ich glaube, Fred hat das vorhin schon kurz erwähnt, und zwar von Holmes und Watson. Nur leider rausgeschnitten im Kinocut. wurde mal veröffentlicht mit weiteren fehlenden Szenen in einem TV-Cut. Und netterweise gibt's das bei YouTube zu gucken, dass man diese kleine Holmes und Watson-Szene, die ganz zum Schluss spielt, wenn die Leute da wieder rausfahren aus dem Anwesen mit ihren Autos, da treffen die den Holmes. Der wird da eigentlich gespielt von Keith McConnell und der Watson von Richard Peel. Soll hier auch Erwähnung finden, weil ich finde die Szene auch irgendwie, die hat was, wenn man die sich mal anguckt, einfach aus Komplettierungsgründen für die Fans. Ich wusste das lange Jahre nicht, dass das existiert und dass das rausgeschnitten wurde. Es gibt noch ein paar weitere Szenen, die geschnitten sind, aber ich glaube, das ist so die wichtigste, und da wurde halt eben nochmal eine große Parodie natürlich eines sehr berühmten Stoffes mit Holmes und Watson nochmal nachgereicht. Aber wir haben noch eine weitere Person, bevor wir zu den anderen Darstellern gehen, die hier ein bisschen versteckt ist. Ihr wisst es bestimmt, ihr habt die Trivia gelesen. Basti, wer schreit die Türklingel? Falsche Fußende.
Aus dem 30er King Kong, Jessica, wie heißt
Fave der? Fave Ray.
Genau.
Das ist der Originalschrei aus dem King Kong und die weiße Frau, richtig. Und das eben als Türklingelschrei benutzt. Wusste ich auch lange Jahre nicht, dass es das ist. Jetzt weiß ich das. Ich bin sehr froh. Ein netter Gastauftritt, den sie bestimmt nie abgesegnet hat. aber wir kommen jetzt mal zu den wichtigen Rollen, die keine direkte Persiflage sind. Und ich wette auch fast, da versteckt sich auch Bastis witzigste Figur drin. Wer spielt denn hier den Butler?
Der Sir Alec Guinness spielt hier James Sir Batson Marmon.
Das tut er. Und
wenn ich den Namen schon lese, muss ich schon lachen. Diese Szene, also ich hatte es ja nur in OV gesehen, ich habe es nicht immer geschafft in der Synchro, ich werde es mir definitiv die Tage nochmal anschauen.
Mach das.
Aber ich hab kaputt gelacht. Ich dachte mir so, okay, Zucker Abrams, Zucker haben hier ganz klar die sich den Film bestimmt 20.000 Mal angeschaut.
Wahrscheinlich.
Genau, und Rolle des Butlers, da ist so viel drin, das sind die besten Gags im gesamten Film, und also wo er sozusagen mit daran beteiligt ist, das macht eine wahnsinnige Freude, vor allen Dingen Elle Guinness in diesem Quatsch zu sehen. Er selber sagt ja, dass er ja Star Wars für den größten Quatsch hielt, und dann macht er in so einem Film hier mit, wo man ja wirklich gar nichts daran ernst nehmen kann, aber da hat er wirklich Spaß dran gehabt, diesen Quatsch halt zu spielen, und das merkt man auch, dass er Spaß dran hat.
Ja, das glaube ich nämlich auch, man merkt das voll.
Der hat wohl das Skript für Star Wars während der Drehpausen gelesen, von Leiche zum Dessert, und ich wusste auch diesen Fact, dass er ja Star Wars irgendwie dubios fand, und habe mich schon gefragt, ob der Quatsch hier mit Leiche zum Dessert seinen Anspruch erst vorbereitet hat für Star Wars. Das hat er naja, mach ich das auch noch.
Ja, das ist gut möglich. Mit was verbindet ihr den Mann denn sonst noch außer Star Wars und jetzt dem Film hier?
Na, Ladykillers, den ich allerdings auch erst geschaut habe durch das Cone-Remake, was ich zuerst gesehen hatte. Und jetzt muss ich nachschauen, es war noch so...
Der kleine Lord.
Ach so, ja, den habe ich nicht gesehen, aber man kennt den Film.
Adel verpflichtet ist es bei mir ganz weit vorne auch noch, wo er ja diese, ich weiß gar nicht, wie viele Rollen spielt er da? 9 aus dem Kopf raus? Boah, ich habe den viel zu lange nicht mehr gesehen. Aber er spielt ja im Endeffekt sämtliche männlichen Hauptrollen in diesem Film, alles alleine. Das ist ein unglaubliches Ding, rein von der schauspielerischen Leistung, was der da abgezogen hat. Wahnsinn. Und
wir haben, ich hatte hier Markus Köhlers Podcast, der Erstkontakt über Lawrence von Arabien gesprochen. Da hat er ja auch mitgespielt. Dr. Zhivago selbstverständlich.
Und die Brücke am Quai für die Leute, die auf Kriegsfilme stehen. Das ist sogar, also ich gucke Kriegsfilme ja eigentlich generell nicht großartig, aber also der ist selbst mir ein Begriff. Ist ja auch so ein Mammutklassiker irgendwie. Ja.
Ja, ach, der war durchaus sehenswert, wie gesagt, wenn man damit umgehen kann, dass es kein Antikriegsfilm ist. Ja, man hat ihn in vielen Filmen gesehen.
Er ist ein großer Mann und er ist ja auch ein großer Komödiant. Und ich glaube auch, eigentlich ist der für Rollen wie diese, war der einfach gemacht. Der ist für diesen Butler, ist der einfach die perfekte Besetzung. Da gibt es keinen besseren. Punkt.
Auf jeden
Wofür es auch keinen besseren gibt, ist die Rolle des Lionel Twain. Wunderbar von Truman Capote verkörpert, der ja nun nicht unbedingt für seine schauspielerischen Leistungen unbedingt bekannt ist. Was verbindet ihr mit Truman Capote, Fred?
Tatsächlich habe ich zuerst das Biopic gesehen mit dem ebenfalls toten Schauspieler. Ihr wisst, wen ich meine.
Ja.
Den Film Capote mit dem auch sehr, sehr guten Schauspieler.
Dessen Name mir gerade nicht einfällt.
Philipp Seymour Hoffman.
Ja, danke.
Dadurch bin ich überhaupt auf den erst aufmerksam geworden und hat ihn dann aber wieder weggelegt zum Kopf. War einfach ein Begriff und dass es eine schillernde Persönlichkeit war. Und habe jetzt durch den Film und gedacht, diesen kaltblütig diesen Film würde ich mir gerne mal anschauen wollen, wo er den Roman dazu geschrieben hat. Ihr kennt den?
Ich habe das Buch hier liegen seit jetzt bestimmt fast 10 Jahren und habe es mir immer vorgenommen zu lesen und habe es bisher noch nicht getan. Aber er liegt hier. Ich freue mich nach wie vor drauf und irgendwann kommt der Tag, da schlage ich das Ding auf und werde es verschlingen. Irgendwann ist es soweit. Ja, der ist bekannter Drehbuchautor, der ist bekannter Autor, der hat ganz, ganz viele Dinge gemacht und rein schauspielerisch ist er natürlich hier und da auch aufgetreten in irgendwelchen kleineren Geschichten, kleineren Nebenrollen meine ich jetzt, nicht kleinere Filme. Er ist ja auch bei Frühstück bei Tiffany ist er ja auch aufgetreten, das ist ja nun wirklich kein kleiner Film. Aber ich verbinde den eigentlich immer hiermit und ich denke auch jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke, ich sehe auch irgendwie den echten Truman Capote, weil der ist, glaube ich, einfach auch eine sehr krachende Persönlichkeit gewesen. Irgendwie. Ja, absolut. Und wir haben jetzt noch die wunderbare, einzigartige und wirklich ganz, ganz großartige Nancy Walker hier mit dabei. Und Nancy Walker verbinde ich ansonsten vor allem mit einer Columbo-Folge, wo sie auch in einer, kennst du auch, ne, mit der Kartenspielrunde. Das ist kurzer Auftritt, mega cool. Und die hat auch noch viel TV gemacht, die hat unglaublich viel Theater gemacht, ich glaube auch Broadway-Geschichten und so, also die ist ein Urgestein in dem Bereich, aber eben ansonsten nicht unbedingt bei Kinofilmen. Da findet man sie nicht so viel großartig, außer ihr wisst da mehr als ich, aber eigentlich glaube ich nicht, oder?
Kennt jemand von euch noch die Serie Trapper John?
Nur den Namen.
Ja, ich habe da 1-2 Folgen gesehen.
Ja, da hat die zum Beispiel auch eine Folge mitgespielt. Nicht, dass es mir jetzt nur dran entsinnen könnte, aber es ist jetzt drüber gestoppelt und dachte ich mir so, ja meine Güte, stimmt, das gab's ja auch mal noch.
Damit haben wir, glaube ich, das Ensemble und die Parodien soweit durch. Es gibt noch Anspielungen. Es gibt Anspielungen auf Columbo, es gibt Anspielungen auf Casablanca mit 1-2 Zitaten. Es gibt auch ganz versteckte Anspielungen auf 10 Little Indians, das Buch von Agatha Christie. Während hingegen eigentlich der generelle Aufbau des Films, da sehe ich dann auch sehr viel halt eben von Der dünne Mann, gerade der erste. Bei Der dünne Mann war es immer sehr klassisch, dass sich dann alle an einem Tisch versammeln und dann der Mörder quasi entlarvt wird. Das wird hier auch mit aufgegriffen. Also das ist wirklich, der Film schöpft da aus dem Vollen im ganzen Krimi-Övre der alten Zeiten. Und ein Elefant im Raum, über den wir gerade mal ganz kurz sprechen müssen, weil wir den jetzt schon so oft benannt haben, ist Synchro gegen Originalton. Bei der Synchro gibt es 2 Fassungen. Die zweite Fassung habe ich selber nie gehört. Die Original Synchro-Fassung, die heutzutage, glaube ich, auf allen Medien oder zumindest auf allen mir bekannten Medien vor allem vertreten ist, ist ein Knaller und die lege ich euch auch durchaus sehr ans Herz. Da sprechen wirklich riesengroße Größen mit, Leute, die man aus allen möglichen Medien kennt, sei es von irgendwie 3 Fragezeichen, Folgen, Film, Fernsehen, Rundfunk und so weiter und so fort. Allen voran sind da zu nennen Thomas Danneberg, der damit spricht, Harald Junke, der da spricht und eben auch Rainer Brandt, der ja auch eben irgendwie ein Begriff sein sollte. Habt ihr mal ganz kurz rübergeswitcht in den Originalton? In den Originalton, ja, sage ich jetzt schon, für mich ist das schon fast in die Synchro natürlich.
Ja, 1-2 Mal. Ja. Und klar, gute Qualität und ich hatte auch gelesen, dass die sehr gut, also fast 1-1 das versucht haben, die Wortspiele zu übernehmen und ja. Ich hatte auch Stellen erwischt, wo ich das definitiv sagen konnte, dass das ja, ziemlich gut so rübergebracht wurde, was im Originalton der Fall war.
Das ist mir dann bei den Vergleichen später nämlich auch aufgefallen. Ich habe ihn dann auch mehrfach mal im Originalton gesehen und da mal ein bisschen hin und her vergleichen können. Und also ich finde auch, dass die Gags unglaublich gut transportiert wurden. Da wurde sich sehr, sehr viel Mühe gegeben in der Zeit. Das muss man schon sagen. Da wurde, glaube ich, ordentlich Zeit und Mühe reingesteckt. Und das haben die toll gemacht. Denn ich finde gerade im humoristischen Bereich ist das für eine Synchro, wenn man englisch basierte Witze hat, ist das eigentlich manchmal super schwer, das witzig hinzubekommen im Deutschen. Und das ist hier eine schöne Ausnahme, wo es klappt. Seid ihr beide der Ansicht, dass der Butler hier der witzigste ist?
Ich habe da gar kein Ranking gemacht, aber ich hatte tatsächlich, also Alec Guinness hätte ich auch gesagt, der ist halt nicht klamaukig witzig, sondern es ist Witz mit Klasse. Bei ihm einfach. Ja. Und der skurrile Humor, ich gesagt, ich mochte James Cromwell eigentlich. Das könnte für mich auch ein Kandidat auf, weil es einfach ein viel schöner Humor ist, als jetzt zum Beispiel Peter Falk. Ist ein bisschen platt. Also ist
drüber.
Genau, ist drüber, ist, wie gesagt, ein Fäkalwitz und so weiter. Es macht einfach Spaß, aber ist nicht das, was ich als, wenn ich ein Ranking machen müsste, da oben anstellen würde, da wäre spontan, wie gesagt, Marcel und Alec Guinness auch auf jeden Fall. Der Butler.
Mhm. Und Basti,
Basti,
wenn du dich auf ein Lieblingsduo festlegen müsstest, einfach ein Lieblingsduo so im Zusammenfunktionieren, denn es ist ja schön, dass der Film eigentlich immer in Duos aufgeteilt ist, auch selbst beim Butler und der Köchin, das ist ja irgendwie so ein Zweigespann. Könntest du da festnageln, wo du sagst, das ist das Duo, was am besten harmoniert und funktioniert?
Hatte ich tatsächlich sogar schon gesagt, das ist ja Nick und Nora Charles, die an die Thin Man-Reihe angelehnt sind, also David Niven und Maggie Smith, die funktionieren da am besten, die haben die beste Chemie, da sind die Gags ist vielleicht nicht so stark, aber die können halt ganz viel transportieren, da kommt also auch ganz viel Esprit, das gibt dem sozusagen diese schöne, feine Würze noch zusätzlich, ich möchte nicht sagen Tiefe, aber die machen was mit ihren Rollen und ich will da mehr sehen und das mag ich da halt sehr. Wobei ich jetzt tatsächlich sagen muss, der Witz untereinander ist zwischen dem Perrier und dem Marcel. Das funktioniert schon. Der eine ist ein bisschen blöder und der andere ist cleverer und der jeweils andere, also Perrier versucht natürlich immer besser dazustehen, was er aber gar nicht ist. Das können nur wir als Zuschauer halt so sehen und daraus ergibt sich ja auch ganz viele merkwürdige und lustige Situationen. Aber na, beste Chemie, ganz klar. Liven und Smith.
Ich hätte witzigerweise gesagt, dass Peter Sellers und Sohn Nummer 3 für mich die besten Witze ergeben, die sich nur aus dem Duo ergeben, wo ich einzeln über die gar nicht lachen könnte, glaube ich, aber einfach aus der Art, wie die zusammen spielen und die Gags funktionieren, sind das, glaube ich, ist das Duo, was über das ich wirklich lachen konnte. Aus ja der Dynamik, die beiden hatten.
Da gibt's doch einfach so viele schöne Zitate. Ich muss dann immer daran denken. Einfach nur, du Idiot, du großer Idiot, ich nicht beenden konnte, Pilzgeschichte. Das ist einfach so geil.
Ja, genau.
Ich glaube, bei mir ist es das Duo wirklich hier aus Eileen Brennan und Peter Falk. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, die Chemie stimmt da so dermaßen gut, auch wenn er sie dann nochmal losschickt zur Tanke und solche Geschichten. Also es sind einfach so viele tolle Momente und auch die völlig überzogene und völlig drübere Klo-Moment-Situation gefällt mir auch dermaßen gut, wo er da irgendwie in seinen Heulanfall ausbricht und das macht mir Spaß. Das macht mir Spaß, die beiden zu sehen, weil irgendwie passen die wie Arsch auf Eimer. Das ist so mein Eindruck. Habt ihr Lieblingsszenen, Basti?
Also ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen, aber was sich definitiv auf der Festplatte festgebrannt hat, ist tatsächlich einfach diese Benson Mom Sir, James Sir, Benson Mom Szene. Also meine Herren, also ich hab wirklich laut gelacht, ich fand das so fantastisch und das ist so, das ist das, was Fons schon sagte, Sucker Abraham Sucker haben hier ganz genau zugeschaut, die haben hier eisekalt geklaut. Die wussten ganz genau, wir brauchen so eine Wortwitze in unseren Film, das müssen wir auch genauso machen. Das hast du bei Dings, wer ist das hier, Unglaubliche Reise im verrückten Raumschiff und Flugzeug in beiden Filmen, hast du auch diese mit Captain Over und Out und da hast du das ja auch mit drin, ne? Und diesen ganzen Blödsinn und dann hast du auch so eine Darsteller, die das dann auch so stoisch runterspielen, dass du dir keinen Schmunzeln ansiehst und Alec Guinness macht das ja auch nicht. Stoisch spielt er das und daraus entsteht für mich so viel Humor, weil das halt einfach so abstrus und bescheuert ist. Da habe ich ganz, 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 ganz viel Vergnügen.
Finde ich auch, ist das eindrücklich so, wo die Briefmarken aufklebt. oder eigentlich alles, wo der, wo mit seiner Blindheit gespielt wird und dann, wenn da noch die, die taubstumme Köchin dazukommt, das sind einfach Sachen, die irgendwie sehr ikonisch sind.
Nancy Walkers stummer Schrei, ja, der ist auch so geil. Das spielt die so mit einer Inbrunst. Einfach köstlich. Ich glaube, meine Lieblingsszene ist dennoch die, wo er seinen Sohn über die Brücke schickt. Das ist so gut. Das ist einfach so gut. Mhm. Ikonische Szene, definitiv. Und jetzt kommen wir zu Nick und Hohle, lieben Adoptivvater. einfach super. Was, glaube ich, bei mir in jungen Jahren dazu geführt hat, dass ich den Film als so ernsten Film sehen konnte und auch als richtigen Krimi sehen konnte, ist das ganze Setting, das Haus, die Umgebung und die Atmosphäre. Wie, Basti, du bist Filmemacher. Wie hast du das empfunden? Wie wirkte dieses ganze Set für dich?
Also da kann ich wirklich sagen, das ist so für mich so das große Highlight auch von dem Film, diese ganzen Sets. Ich habe mich sehr, sehr daran gefreut, dass ich in einem wirklich Set-Film bin. Hier ist alles am Set entstanden. Stimmt. Ich habe hier wirklich komplette Studioatmosphäre mit künstlichem Nebel. Und das sind ganz viele Sachen, die Stimmung erzeugen. Und dass der Film sogar noch damit spielt, dass hier Stimmung erzeugt werden sollen durch die falschen Fenster mit dem falschen Regen und dem falschen Gewitter und mit der Nebelmaschine, die nochmal erklärt wird. Wo der Film dir nochmal sagt, ich bin ein Film und das sind meine Mittel, bloß eben halt noch ein bisschen persifliert. Das fände ich halt wirklich stark. Ich finde das vor allem cool designt. Das macht halt ganz viel Stimmung und ich störe mich tatsächlich wirklich nur, was heißt nur, aber ich störe mich tatsächlich an der Kameraarbeit.
Oh, okay, warum?
Und teilweise auch am Licht. Es sieht halt einfach aus eher manchmal wie ein Fernsehfilm als ein großer, big-budgierter Film mit Star-Ensemble, was mich ein bisschen schon ärgert. Es ist schon alles sehr auf Sicherheit geleuchtet. Da habe ich mich sehr, sehr geärgert, weil da gab es viel verschenktes Potenzial. Also hier hätte man wirklich ganz viel raushören können, um Stimmungen noch machen zu können. Und gerade Kameraarbeit, das war so ein bisschen Stapelware. Wo ich denke so, wo kommt das jetzt her? Schaue ich mir jetzt die Vita natürlich von dem Kameramann an, dann weiß ich schon, warum er dann irgendwann keine A-Lister mehr gemacht hat. Also gerade wenn man Sets hat, habe ich mehr Möglichkeiten mit der Kamera. Und wenn ich gut mich vorbereite auf so eine Drehs und wenn ich so ein Skript habe und weiß, wer da mitspielt, dann meine Güte, da möchte ich schon abliefern wollen. Und da will ich halt auch coole Tracking-Shots haben. Und da kann man auch wirklich bei den Setbauten auch drauf achten, wir brauchen hier wirklich ein Set, wo wir zwei Sachen miteinander verbinden. Und nichts wird gemacht. Und auch die Tatsache, dass sich sehr wahrscheinlich ein Raum drehen kann, wahrscheinlich, warum das mit den Türen halt nicht funktioniert oder sowas. Die Möglichkeit wird gar nicht genutzt, da mit der Kamera dann nochmal irgendwas zu machen. Also es gibt da so ganz, ganz wenig ikonische Einstellungen. Wenn, dann sind sie im Set begründet. Und das wiederum, das finde ich halt wirklich echt cool. Du weißt zwar, dass das Set ist, aber es sieht fantastisch aus. Das macht ganz viel Stimmung und die Schauspieler füllen es dann noch mit Leben. Und das für mich, also das Set ist wirklich, dieses Anwesen ist für mich so der heimliche Hauptdarsteller.
Noch. Und gerade auch dieses Ganze außenrum, ich finde ja wirklich Wahnsinn, wie viel Nebel die da eingesetzt haben. Das macht schon richtig Laune, das macht schon richtig Eindruck. Und das hätte genauso gut für eine Hammer-Produktion funktioniert, wie es jetzt eben hier für diese Kriminalkomödie funktioniert hat. Ne? Das ist schon cool. Ja, nee, sehe ich ganz genauso. Und macht mir auch jedes Mal einfach wieder Freude, wenn ich das von Set und Ausstattung so sehe. Aber ich verstehe voll, was du meinst mit den Mitteln. Das ist schon sehr handwerklich gemacht. Es ist schon, ja, wie du sagst, auf Nummer sicher. Kann ich völlig nachvollziehen. Ist mir früher nie aufgefallen und ich sehe das heute auch nicht mehr, wenn ich den Film so oft gesehen habe. Dazu bin ich viel zu sehr drin in diesen Szenen und wo ich dann noch viel zu sehr drin bin, ist der Flow. Weil ich finde, was der Film absolut perfekt und richtig macht, ist einfach das Pacing. Es ist der Flow durch diesen Film. Der so für mich persönlich enorm kurzweilig ist, der fühlt sich so schnell und so genau punktuiert an. Da kommt der nächste Gag immer genau dann, wann er auch kommen muss. Und da ist irgendwie kein Leerlauf drinne. Also warum du da mal einschlafen konntest, das ist mir ein Rätsel, Basti.
Ich hab da gleich mal eine andere Frage, weil du sagst gerade Flow und so, ich weiß nicht, ob das passt bei dir rein, aber ich finde den Storyaufbau schon interessant, also die Drehbuchstruktur finde ich schon spannend, denn nach ungefähr 50 Minuten geht der Film ja eigentlich erstmal richtig los. Das heißt also, der lässt sich so lange Zeit, um diese ganzen Figuren erstmal einzuführen, die das wiederum alle sehr gut machen, und dann ist ja schon die Hälfte vom Film mehr oder weniger rum, da geht ja bloß 95 Minuten. Und dann muss ja da nochmal nur Mord passieren. Und bis das dann wirklich richtig losgeht, die schlafen dann erstmal noch, bis es dann, ne, dann erstmal richtig so zum Eingemachten kommt. Das ist, da sind es noch eine halbe Stunde und dann soll das jetzt noch alles geschehen. Und zum Schluss wird es dann in den letzten 10, 15 Minuten dann einfach, einfach so in dieser sehr markanten Art und Weise aufgelöst. Das ist, finde ich, ein interessanter Aufbau, der, ich glaube, mit anderen Schauspielern in einem anderen Set niemals hätte funktionieren können und dürfen, aber hier funktioniert's. Also das ist auch sehr antiklimaktisch, das ist sehr, das Drehbuch willst natürlich halt, aber das musst du spielen können, das musst du füllen können, das musst du beleben können, weil ansonsten fliegt dir das Ding komplett um die Ohren und steigst halt auch aus.
Ja, das stimmt absolut. Das hätte mit einem anderen Ensemble oder das hätte ohne dieses Ensemble einfach so nicht funktionieren können. Das fühlt sich in dem ganzen vorderen Part schon fast an wie ein Slice-of-Life-Film, dem man da folgt, wo einfach man den Menschen bei Quatsch zuguckt, bei unglaublich sympathischem Quatsch zuguckt, aber entwickelt sich ja dann dennoch zu einem Kriminalstück. Fred, wie hast du den Krimi an für sich erlebt? Hast du in dir eine Aufforderung gespürt, dem Ganzen so zu folgen, dass du selber auf eine Lösung kommen wolltest?
Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das erste Mal gesehen habe, woran ich mich nicht so sehr erinnere und nur daran, dass ich den nicht so mochte, ist, dass der Film natürlich mit den Mitteln spielt und das von dir eigentlich möchte. Er macht genau das, was ein Krimi normalerweise auch macht, nur dass er so ein riesiges Ensemble auffährt, das ausgiebig einführt, aber möchte einfach, man hat genug Charaktere, die irgendwie interessant sind und da passiert was. Es ist ein bisschen absurd, aber man möchte eigentlich, dass das wahr ist. Das wird ja, also dass es eine Krimi-Komödie ist und keine Parodie, um es mal so zu sagen, und keine, also das ist das, was der Film mit mir macht. Der tut das, was ein Krimi macht, dass er dich zum Miträtseln an die Hand nimmt, eigentlich, und hat dann noch komödiantische Aspekte drin und die erstmal ein bisschen absurd wirken, dass es dann wirklich das Genre an sich absurdum führen soll. Das ist das, was am Ende dann sogar eher noch ein bisschen verwirrt, sag ich mal, wo man dann auf die Ebene, auf die Metaebene kommen muss, dass man, dass hier was übers Genre ausgesagt wird. Aber ich war, also das Pacing, wie du gesagt hast, war gut, die spielen so gut, so lebhaft, dass man einfach wissen möchte, was passiert dann, und dann, wenn man die Figuren kennengelernt hat, lieben gelernt hat, dann kommt Truman Capote mit diesem, jetzt passiert noch ein Mord, während eigentlich vorher schon jede Menge Mordversuche ja gelaufen sind, die ja auch schon, also die einem eigentlich die Spannungsschraube relativ hoch ansetzen, weil da passiert ja ständig ein Anschlag und wenn kein Anschlag passiert, ist es irgendwie was Humoristisches. Also es ist auf jeden Fall immer ein Anschlag auf den Zuschauer, der da bei der Stange gehalten wird und er setzt die Mittel, die beim Krieg gemacht werden, nämlich irgendwelche absurden Sachen einzusetzen, nur um Aufmerksamkeit zu generieren. Das macht er halt und das macht er auch relativ schlüssig bis zum gewissen Punkt, so dass man sagt, das könnte noch, im Krimi ist das so und wie hängt das jetzt zusammen? Ist es dann, wer ist denn dieser Mastermind, der dann nach 50 Minuten halt erst auftaucht? Und definitiv funktioniert das für mich auch sehr gut als normale Krimi-Komödie erstmal ohne Metaebene bis zum Schluss.
Und es gibt ja sogar eine wirklich, wenn man so will, eine relativ adäquate Auflösung des Ganzen. Es ist ja nicht mal so, als würde der Krimi-Fall einen völlig doof stehen lassen. Ja, ganz genau. Also jeder hat da, glaube ich, seine eigene Interpretation. Und ich hatte durch die Bank weg auch immer wieder unterschiedliche Interpretationen des Ganzen, aber habe mich jetzt irgendwie auf eine festgefahren. Ob das am Ende schlüssig ist oder totaler Käse, das mögen hier auch gerne die Zuhörer entscheiden. Bitte, bitte werft nicht mit schlimmen Worten um euch. Aber mich interessiert mal, wie ihr das gesehen habt, so das letzte Maskenfallen. Wart ihr da raus oder hattet ihr da einen Gedanken zu, hey, das ist ja wirklich irgendwie eine Auflösung?
Na, es gibt ja doch diesen einen Monolog, wo der Truman Capote ja dann halt auch sagt, dass diese dieses ganze aufgesetzte Detektiv ist ja alles Quatsch ist, dass hier einfach irgendwelche Brocken reingeworfen werden, dass die Art und Weise, wie Kriminalfälle erzählt werden, dass das immer bestimmten Muster folgt, ganz viele Red Herrings gelegt werden müssen und diese ganzen Tropes eben halt, die vorkommen. Und der Film sagt sozusagen, ich bin jetzt das Chaos dazu. Ich gebe jetzt sozusagen diesen vorgefertigten Strukturen, halte ich jetzt einfach mal einen Spiegel vor und mache jetzt einfach, ich drehe das einfach auf 11 und mache jetzt einfach das, was ich will und schaue das jetzt einfach alles willkürlich rein und versuche das jetzt einfach nacheinander als Auflösung aufbauen zu machen, dass du sagst, ach so war das. Dann kommt noch eins oben drauf und bum, 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 bum und dann kommt noch eins. Und irgendwann bist du dann so wie, okay, jetzt bin ich gespannt, hier fehlen noch ein paar Leute, was kommt denn da jetzt noch? Also wo ist denn da wieder der nächste Twist?
Marvin, halt? Metzner!
Und ich finde, das ist ja ein wirklich super meta-reflexives Ende, was dem Ganzen sozusagen nochmal dieses Mission Impossible Ende noch aufsetzt und dann da nochmal die Maske abgezogen und dann kommt sozusagen der eigentliche Supervillain, wo man hätte auch drauf kommen können. Mir war das irgendwie, als die Köchin ankam, irgendwie dachte ich so, mit der ist irgendwas, da ist doch irgendwas, aber ich konnte es nicht genau benennen. Und zum Schluss wurde ich dann wenigstens belohnt, dass ich das Gefühl hatte, oh cool, meine Vermutung, da ist irgendwas im Argen, wurde dann wenigstens bestätigt. Aber auf jeden Fall ist das eine sehr schöne satirische Überhöhung auf diese ganze Kriminalromane und Autoren.
Absolut.
So sehe ich das einfach nur. Also ohne da jetzt viel zu rein zu unterbrechen.
Ich fand auch, dass das Klamaukige am Schluss, dass das eigentlich mir gesagt hat, versucht gar nicht erst zu deuten. Also das ist bei der ersten Maske, also wenn dann Truman Capote drunter kommt, ist schon, denke ich, so hui, also weit hergeholt und dann noch nee, eine
Moment,
Maske.
Die erste Maske ist James Earl Benson, Ma'am, glaube ich. Die erste Maske, wo er, das ist, also er ist
der
erste.
Der erste ist,
genau, ist James Earl Benson, Ma'am, der Butler.
Genau, der Butler zieht sich sein Gesicht ab und wird zu Truman Capote, Dwayne. Und da ist schon so, okay, na gut, gehe ich noch vielleicht mit, aber dann spätestens, wenn die Köchin dann unter der zweiten Maske auftaucht, ist es dann so, okay, du verarschst mich jetzt, Film.
Ja.
Und er hat es ja vorher eben auch gesagt und da habe ich dann auch aufgehört nachzudenken und zu gucken, ob sie da was zusammenreimen lässt, weil ich hatte das Gefühl, das ist eigentlich beabsichtigt, dass sich das alles logisch anfühlt und aber keinen Sinn ergibt, wenn man drüber nachdenkt. Aber beim Schauen alles nach und nach, also bis zu dem Punkt, trotzdem hat man das Gefühl, das könnte so sein. Und wenn man dann aber ein großes Ganzes versucht zu konstruieren, nachzuvollziehen, scheitert man wahrscheinlich, weil es beliebig ist.
Absolut, weil es wirklich totaler Käse ist. Das sehe ich ganz genauso. Aber in meinem Kopf hat sich dann irgendwann eine Lösung gesponnen, die auch nicht wirklich Sinn ergibt, aber dass halt wirklich, wenn die letzte Maske abgezogen ist, dass wirklich Milo Perrier eigentlich der ist, der da völlig recht hat, mit seiner Annahme, dass es eigentlich Miss Irene Twain, Tochter von Lionel ist und die ganze Zeit die Köchin verkörpert hat. So, das ist vielleicht totaler Mumpitz und es ist auch eigentlich vollkommen egal, aber irgendwie habe ich das im Kopf, dass sie das wahrscheinlich sein soll. Weil sie auch einmal genannt wird, wie sie ist hässlich wie eine Laterne und alleine, wenn man sie dann am Ende sieht mit ihrer Zigarettenspitze und dann noch diese wahnsinnige Lache dann dazu kommt, spätestens dann hat sich irgendwann bei mir der Eindruck gefestigt, ach, Perrier, der alte Schlingel, der hatte recht.
Achso, das ist aber tatsächlich war das der Gedanke, der sich bei mir auch zuerst aufgedrängelt hat, dass das jetzt die Logik sein soll, die ich denken soll.
Ja.
Ich darf nur nicht versuchen nachzuvollziehen, ob dann der ganze Film noch Sinn macht. Aber
das aber sollte man wirklich lassen.
Vom Aufbau hatte ich das Gefühl, dass mir die Häppchen gegeben werden, dass ich dann genau das denke, dass die hässlich wie ein Hund oder was auch immer die da gesagt hatten.
Nee,
ja, das glaube ich auch, dass das sein soll.
Am Ende bleibt es einfach ein Wahnsinn. Und am Ende ist das Ende auch einfach Chaos. Pures Chaos. Und das macht mir auch so Freude. Ich wollte kurz zur Ausstattung und Lichtsetzung noch ein Ding hinterherfügen. Ich finde sehr, sehr schön die Szene, wo Truman Capote an diesem Tisch mit da ist und dann die Seite des Tisches wechselt. Dieser Auftritt mit den Disco-Lichtern, was total wunderbar 70er ist. Und sein Abgang mit diesem Stuhl. Finde ich phänomenal. Weiß ich jetzt noch, wie ich das erste Mal gesehen habe, dass mich das völlig aus den Schuhen gehoben hat, weil dieser Effekt für mich so aus dem Nichts kam und mit meinen jungen Augen war das irgendwie total beeindruckend. Ich glaube, wenn man das jetzt wie ihr mit so viel Filmerfahrung jetzt heute so sieht, ist das nicht mehr so wahnsinnig beeindruckend, aber damals war es das. Es war für mein kindliches Gemüt einfach ein besonderes Ding, wie auch einfach ein besonderer Film. Und ich glaube, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel auf dem Zettel. Habt ihr noch Dinge auf dem Zettel?
Bei mir ist fast alles weg. Ich habe mich gefragt bei dem Film, wie viel an Vorerfahrung muss man mitbringen, um den Film genießen zu können? Also Krimis funktionieren eigentlich ziemlich oft noch genauso.
Ja.
Und auch das, was da kritisiert wird, habe ich fast das Gefühl, ist nicht besser geworden, sondern durch die Krimiserien noch eher schlechter. Und gerade an der Masse, ich habe vorhin noch mal gelesen, irgendwie, also Deutschland ist schon ein sehr krimi-verliebtes Land, irgendwie 75% aller der Produktion von Verlagen sind Krimis. 3/4.
Ja, das wundert mich, kein Millimeter. Ja.
Das in Deutschland. Erstaunlich. Und da kann natürlich die Qualität nicht hoch sein, wenn ich gleichzeitig auch weiß, dass ein guter Krimi mit einem der höchsten Ansprüche ist, die an Schriftsteller gestellt werden. Mhm. Da eine logische, nachvollziehbare Story, die zumindest logisch erscheint und mich dann eben nicht verarscht, was bei viel, der Grad ist ja immer sehr schwer, dass man am Ende sich nicht verarscht fühlt, weil da eben Deus Ex Machina irgendwie in eine Person also, dann rausgezogen wird. Das passiert, das ist ja immer noch das Gleiche, aber wir haben halt dieses Setting in einem Haus, haben wir das letzte Mal bei Knives Out gehabt, soweit ich weiß, und sonst ist das relativ selten. Noch ein bisschen jetzt die neuen neuen Poirot-Verfilmungen, wo auch so dieses Ensemble-Setting ist, mit dem wir lösen das zusammen auf.
Ja, ist ja auch auf dem Nil, auf dem Dampfer, ist ja auch eigentlich ein ähnliches Setting, genau. Nur dass es eben auf so ein Schiff versetzt ist, genau. Ja.
Aber es ist nicht die gängige Krimi-Form, also wenn ich mich an die alten Krimis erinnere, dann habe ich das Gefühl, das war da immer so, dass am Ende der Detektiv versammelt alle Verschuldigten zusammen, das ist bei Sherlock Holmes so, das ist irgendwie funktionieren Krimis jetzt doch irgendwie in einem anderen Setting, auch wenn die Mechaniken das gleiche sind. Und ich meine, ich kannte schon den Cheng Weng Dings da Hunster, den von Peter Sellers nicht. Ich weiß nicht, wie bekannt sind denn Sam Spade und der Malteser Falken oder die Dünne Mann-Reihe im Publikum heute noch. Und deswegen, ich habe die Anklänge und wir lieben alle Columbo und sehen, wir haben da so viele Verbindungen zu dem Filmstoff und mögen ihn deswegen. Und ich weiß nicht, wie viel Charme der Film daraus bezieht, dass man das alles kennt und ob das sehr viel einbüßt, wenn man irgendwie diese Anklänge an die klassischen Krimis nicht kennt.
Ich glaube, man braucht einfach wirklich ein Faible für die alten Stoffe, also für Landhauskrimi, für klassisch-britischen Krimi, für wirklich diese alten Stoffe. Weil sonst, wenn man jetzt nur der klassische Tatortgucker von heute ist und dann auch noch ein bisschen jünger ist oder sowas, wird man da, glaube ich, wirklich Probleme kriegen. Man muss halt alte Filme mögen, ne? Weil sonst kriegt man allein mit dem Humor in diesem Film wirklich arge Probleme. Weil das ja manchmal schon wirklich heftig ist.
Das jetzt gemein gesagt ist das Gefühl, was ich da auch hatte, dass der Film ein bisschen aus der Zeit, also veraltet ist, in Anführungsstrichen. Der ist nicht, ist kein Evergreen, der sich einfach so übertragen lässt, sondern der wird sehr viel von diesen Anklängen, der Humor lebt sehr viel von diesen Anklängen an die alte Zeit.
Der
das
ist
ja so ein bisschen.
Der ist
meine Anmerkung.
Der ist für mich manchmal so wie so ein heiliger Gral wie Dinner for One. So würde ich das eigentlich betiteln. Und ich wollte auch von Dinner for One niemals irgendeine Art von Remake sehen. Und noch viel weniger möchte ich jemals ein Remake von diesem Film hier sehen. Denn also der ist eine Zeitkapsel und du hast völlig recht, der ist heute nicht mehr zeitgemäß, weil einfach diese Dinge anders laufen. Aber gerade das macht ihn vielleicht auch so gut für Leute wie uns, also auch so witzig für Leute wie uns, weil wir mit dem Krempel groß geworden sind und diesen alten Kram zumindest zu teilen kennen oder auch sehr viel kennen und dann ist das auch einfach schweinelustig. Aber das ist auch wie so ein Hotshots oder ein Top Secret. Ich weiß nicht, wenn du Hotshots heutzutage einem 14-jährigen TikTok-Gucker, der auf Marvel-Filme steht, vorführst, der wird hier und da schmunzeln, der wird hier und da lachen. Das wird er bei dem Film hier, glaube ich, auch. Aber das wird ein ganz anderes Ding sein, als wenn wir sowas gucken.
Ja, du hast...
Also er referenziert ja nur wirklich die Popkultur, ja. Sozusagen ganze Krimi-Epochen sozusagen. Und viele junge LeserInnen wachsen ja mit anderen Dingen jetzt auf als mit diesen Stoffen. Stimmt. Also da fehlt sozusagen einfach wirklich schon mal der Bezug. Du musst da richtig hart Bock drauf haben. Da muss es Fürsprecher eben halt geben. Und diesen Film schaust du dir zum Beispiel ja auch nicht einfach so an, sondern du stolperst entweder nur durch Zufall drüber oder irgendjemand bespricht den in einem Podcast oder empfiehlt ihn oder er läuft irgendwo im linearen Fernsehen. Aber wer von, ich sage mal wirklich, jungen Menschen schaut denn noch lineares Fernsehen jetzt? Also es muss schon ein gutes, kuratiertes Programm sein und ich denke schon, dass der Film da sehr, sehr aus der Zeit halt rausgefallen ist. Nichtsdestotrotz ist es aber ein sehr schönes Zeitzeugnis. Den man sozusagen in einem gut kuratierten Programm, Arte, Themenabend, könnte ich mir richtig vorstellen, dass man sagt, alles klar, wir reden heute einfach mal über Kriminalfälle und Kriminalautoren, Autorinnen und gipfeln dann in diesem Film, wo das dann alles dann zusammenkommen lassen und satirisch überhört zum Abschluss bringen können. Also ich finde das finde ich wiederum ganz cool, aber ja, ich hatte es auch in meiner Letterboxd-Kurzreview reingeschrieben, dass es schon ein bisschen angestaubt wirkt.
Ich glaube, den Status, den er heute auch immer noch hat, hat er zum einen aus der Tatsache, dass dieser alte Krimi nie ganz weg war und auch nie ganz weggeht. Agatha Christie ist immer noch ein Ding. Agatha Christie ist immer noch groß, wird immer noch viel gelesen, wird immer noch viel verfilmt und auch im TV immer und immer und immer wieder aufgegriffen. Und zum anderen ist es einfach dieses Ensemble, weil Filmliebhaber, die wirklich dann mal in den jeweiligen Dingen dann rumsuchen, landen irgendwann, wenn sie Peter Sellers mal gegoogelt haben, wenn sie Alec Guinness mal durchgegoogelt haben und so weiter, irgendwann landen sie bei diesem Film, weil einfach dieses Ensemble so großartig ist und der Film ja dann dazu auch noch wirklich einfach überall ganz gut besprochen wird, überall ganz gut benotet wird und einfach gern geguckt wird nach wie vor. Ne? Das ist, und das ist, glaube ich, eben der große Unterschied zum Schmalspurschnüffler. Den Schmalspurschnüffler kennt keine Sau. Und da ist einfach alles so ein bisschen darunter. Es ist nicht die gleiche A-Riege, es sind nicht all diese Leute, es sind einfach ein paar weniger. Auch die Stoffe, die da rausgesucht wurden, sind einfach alle so ein, also bis auf Casablanca, klar, das kennt man, aber also wie viele Leute wollen sich heutzutage noch eine Casablanca-Parodie angucken, ne? Da ist der hier einfach viel, viel größer aufgezogen, weil der so viel parodiert, so ein riesengroßes Feld gleichzeitig abdeckt und da irgendwie auch jeder irgendwas draus ziehen kann, der mit Krimi irgendwie verbandelt ist. Und ich glaube, da hat er hier hat Sam Neill vor allem, hat er einfach bewiesen, wie man sowas schreibt. Sam Neill, sag ich schon. Dann hat Sam Neill Simon, das wird bitte gekürzt. So, dann hat Neill Simon hier einfach.
Jurassic Park.
Danke. Dann hat Neill Simon hier einfach wirklich bewiesen, was für eine gute Feder er hat und wie gut er das Ganze zusammenschreiben kann. und einfach auch gezeigt, was für ein Verständnis er von diesen ganzen Grundstoffen so hat. Ja, schönes Ding. Wollt ihr ein Fazit loswerden oder meint ihr, wir haben unser Fazit eigentlich schon gesprochen?
Ich habe das Gefühl, dass ich nichts anderes mehr sagen kann, als was ich schon gesagt habe. Das war schon sehr fazitig.
Mhm, sehr schön. Basti, du?
Ich würde jetzt tatsächlich, ich ringe gerade ein bisschen um Worte, ich versuche es kurz zu machen. Ich hatte eine sehr schöne Zeit, diesen Film zu sehen, diesem Ensemble beizuwohnen. Das hat mir am meisten Freude bereitet. Habe die meisten Anspielungen tatsächlich erst überhaupt gar nicht verstanden. Das kam erst im Laufe des Films. Und für mich hat das Ensemble, das Setting, das hat mir alles Spaß gemacht, in Verbindung auch mit dieser Musik. Das hat so einen schönen Charme. Und da habe ich mich wohlgefühlt und hatte auch gleich Lust, mir das dann auch nochmal anzuschauen. Und kann sagen, das war für mich eine sehr schöne Entdeckung, dieser Film. Und das aber für die meisten ZuhörerInnen da draußen wohl Common Sense sein dürfte und super bekannt sein dürfte. Also hier zum Beispiel unser lieber Kollege Stanley, der schon mehrfach bei uns zu Gast in der Sendung war, der kennt den Film ja auch in- und auswendig. Der hat mich immer gefragt, was, du kennst den nicht? Und ja, jetzt kenne ich ihn und das war sehr schön an der Stelle. Danke, Udo, dass du ihn vorgeschlagen hast und danke ihr da draußen, dass ihr dafür gewotet habt.
Da möchte ich mich auch für bedanken. Ich werde mich auch wahnsinnig kurz halten mit meinem Fazit, denn eigentlich habe ich da das meiste schon gesagt. Ich glaube, dass das bei mir so ein Nonplusultra-Ding ist, ist eben die lange Zeit, die der mich begleitet und vor allem auch eben dieses Gefühl, was ich jetzt auch wieder hatte. Ich habe den zum ersten Mal reingeschmissen vor irgendwie 2-3 Tagen und ich hatte sofort danach die Lust, den direkt wieder reinzuschmeißen, was ich auch getan habe, direkt einen Abend später. Und ich könnte jetzt schon wieder. Und ich finde, das ist das, was bei mir dann so einen absoluten Herzensfilm ausmacht. Das schaffen gar nicht so viele. Das sind ein paar. Es ist halt das Fenster zum Hof, das ist ein Barbarella und das ist eben auch dieser hier. Und dieser hier alleine durch die massive Anzahl an Begegnungen, die ich mit diesem Film so hatte, das spricht schon für sich. Das ist für mich so ein absolutes Nonplusultra und ich lege das jedem ans Herz, der irgendwie mit dieser Art von Film und mit dieser Art Humor irgendwie umgehen kann. Denn der macht einfach Spaß, der macht einfach gute Laune und der bringt die Leichtigkeit mit, dass man damit einfach einen tollen Abend haben kann. Und ich glaube, damit ist auch alles gesagt. Jo. Ich danke euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Film besprochen habt. Das war mir eine Riesenfreude. Ich danke den Hörern da draußen, dass ihr jetzt hier wahrscheinlich fast 2 Stunden zugehört habt. Vor allem, dass ihr uns begleitet, weil dies ist zwar nicht mein 4. Geburtstag, so lange bin ich noch nicht mit in der Truppe dabei, aber ich bin über jeden einzelnen Hörer und jede einzelne Hörerin da draußen sehr, sehr dankbar, denn ihr macht überhaupt, dass das Ganze hier so läuft. Von daher, herzlichen Glückwunsch an uns alle und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Danke, lieber Fred. Danke, Basti. Adios.
Danke dir, danke euch.
Gerne. Genau, danke euch und noch einen ganz kurzen Vorausblick noch für alle anderen da draußen. Ihr hört uns in 2 Wochen wieder regulär wieder. Da besucht uns dann der Markus Köhler. Wir sprechen über einen französischen Klassiker, Angst über der Stadt, mit Jean-Paul Belmondo. Und freuen uns hoffentlich auch bald, die lieben KollegInnen von Filmtieftauchen hier bei uns begrüßen zu dürfen. Aber dazu dann später mehr. Gehabt euch wohl, schönen Abend, schöne Zeit, bleibt alle gesund. Bis bald und ahoi.
Du Idiot, ich nicht beenden konnte, Pilzgeschichte. Großer Idiot.